Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ich will es nicht beschreien, um Gottes Willen nicht, aber irgendwann wird er mal einen Fehler machen.
Der Fußball ist in der Sommerpause, nur wir von Nachholspielen. Wir ziehen es durch. Folge 138. Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir darüber. Und wir haben eben einen der ganz, ganz Großen des deutschen Fußballs gehört, Günter Netzer. Und ich kann dir jetzt schon gratulieren. Das war, glaube ich, somit die beste Aussage, die du aus diesen vielen Delling-Netzer-Interviews hättest nehmen können. Und sie gibt uns jetzt auch schon einen ganz guten Einblick, um was es heute eigentlich geht, ne?
Ja, ich habe mich auch, muss ich zugeben, bei der Recherche und bei der Vorbereitung auf und für diese Folge gefreut, als ich diesen kleinen Schnipsel, diesen Nugget gefunden habe, weil ich dachte, ah, interessant. Vor allem, ich werde euch nachher noch erzählen, wann er das gedroppt hat, wann er das gesagt hat. Dann wird es auch einen etwas längeren Part von Günter Netzer geben, eine etwas längere Version. Das wäre geil. Ich habe es ja immer gesagt, aber mich fragt ja keiner. Doch, jeden Tag hier im Studio. Egal. Schön, dass ihr hier seid am Tisch. Wir sitzen mal wieder bei Mario.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid.
Ja. Die Location hat sich so ein bisschen etabliert jetzt, ne? Also ja. Es ist ja immer so, man muss das ja auch mal erklären.
Meine Wohnung nimmt es nicht persönlich.
Wir sind ja immer entweder bei Olli oder bei Mario oder wenn alles schief läuft, bei mir.
Ja, bald übrigens sind wir weder hier noch bei mir, sondern bald sind wir an 5 verschiedenen Abenden, ich will nicht sagen bei euch zu Hause, das wäre ein bisschen creepy vielleicht, obwohl kommt auf eure Wohnung an, aber wir sind in Hamburg, in Bremen, in Berlin, in Köln und im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Wir haben es ja in der vergangenen Woche schon gesagt, dass wir auf Tour gehen und uns freut es sehr, es sind schon ein paar Tickets weg. Es ist noch nicht ausverkauft, ne? Wir sind ja hier nicht der FC Bayern.
Aber oder? Du hast doch auch gesagt, dass jeder von uns 10 Tickets kaufen soll, oder nicht?
Ja, das war das ist im Kleingedruckten, was du nicht on air sagen sollst. Das mit diesen Treatments, Leute, das ist immer nicht so einfach. Man muss, Hans, muss man das so farbig markieren, was er wann, wie, wo sagen darf. In Klammern und
dann,
lacht.
Und dann wird es aber trotzdem verkehrt.
trotzdem verkehrt. Ja, gut. Noch mehr Ausrufezeichen kann ich nicht irgendwie ins Dokument reinmachen.
Da muss man jetzt einfach weiter.
Egal, auf jeden Fall freut es uns sehr, dass ihr Interesse habt, dass ihr Lust habt und dass ihr ein paar Tickets gekauft habt.
Dass wir da nicht zu dritt sitzen am Ende.
Ja, genau, wir sitzen, genau, es werden auf jeden Fall bei jedem Auftritt mindestens ein Gast wird dabei sein und wir merken so langsam, wir werden nicht zu viert oder zu fünft da sitzen, sondern es werden in den 5 Locations auch ein paar von euch sitzen. Das freut uns wirklich sehr und weil ein paar geschrieben haben, oh, warum seid ihr denn nicht in meiner Stadt oder warum seid ihr nur dort und dort? Schauen wir mal, wenn das Ganze gut läuft, gibt es vielleicht im kommenden Jahr
jetzt eine Fortsetzung. Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben.
Nein, aber ich will ja, es haben sich sehr viele Leute, warum denn nicht Stuttgart, warum denn nicht Frankfurt, warum denn nicht Dortmund? Und da habe ich gesagt,
was
wir mussten
gesagt?
Uns
was hast du gesagt?
Ja, das, nein,
wir du hast zurückgeschrieben, für Coldplay fährst du doch auch nach Berlin.
Sehr schön, nein, ich habe... Ja, so, ja. Viel, so viel Luftballons und gute Laune haben wir leider nicht. Aber die
Armbänder.
Ja, aber die blinke Armbänder.
Die blinke Armbänder.
Nee, ich habe einfach nur gesagt, wir mussten uns nochmal für 5 entscheiden und haben uns jetzt eben für Köln, Hamburg, Bremen, Berlin und München entschieden. Und vielleicht wird es beim nächsten Mal Hannover, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt oder. Oder Nürnberg oder Mainz oder Dresden oder Leipzig.
Oder Miami, Las Vegas.
Und ja, Hauptsache Italien.
Oder eben nur Marios und Ollis Wohnung.
Ja, genau, wir machen so. Wohnzimmerkonzert.
Aber vor dem Fenster kann jemand hinsitzen.
Das wird bei mir dann unterm Dach ein bisschen blöd.
Bei dir ist blöd, bei mir geht's besser.
Ach ja, Leute, wir verfransen hier schon wieder. Genau, ihr habt Günter Netzer gehört, der gesagt hat, irgendwann wird er auch mal einen reinlassen. Wir reden über Oliver Kahn, denn wir reden, ich muss jetzt ein bisschen traurig werden, denn es war kein positiver Moment, wir reden über die Weltmeisterschaft 2002, die in meiner Erinnerung jetzt so in den vergangenen Tagen so richtig wieder aufgelebt ist. Als ich mir die Bilder angeguckt habe, die Texte durchgelesen habe von damals, ein paar Videos habe ich mir angeschaut und da ist das erst wieder so richtig hochgekommen, dieses Gefühl, krass, Vize-Weltmeister.
Ja.
Ich meine, wie viele Länder, wie viele Fußballnationen, England, ich gucke in deine Richtung, wären stolz auf eine Vize-Weltmeisterschaft. Aber irgendwie so richtig geil findet man aus der heutigen Sicht doch dieses Turnier nicht mehr. Was habt ihr so, wenn ich sage WM 2-2, was sind so eure ersten Assoziationen?
Ich finde es super geil, das Turnier, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. 1998, die WM davor, könnt ihr euch daran genauso gut erinnern wie an 2002? Sind das vielleicht gerade so die Jahre, wo man sich dann so entwickelt hat, dass man noch mehr weiß? Weil 98 war ich noch ziemlich klein, also da war ich 11. Und kann mich nicht an alles erinnern, natürlich schon an die wichtigen Dinge, aber 2002 habe ich so das Gefühl, weiß ich, also von der WM her, mit am meisten, natürlich die danach dann sowieso, weil ich älter geworden bin, aber das war so die erste richtig große WM, wo ich ungefähr, glaube ich, jedes Spiel gesehen habe, weil die natürlich auch mittags waren und wir waren in der Schule, wir sind mittags heimgekommen. Ich weiß noch, dass bei manchen Spielen währenddessen er an der Tür geklingelt hat, dann kam der Postbote und ich weiß noch, welches T-Shirt der mir gebracht hat. Also ich kann mich an alles erinnern, wirklich, das 98 gar nicht der Fall.
Und wie es ja so oft ist, gute Geschichten bringen sich einfach ein und die Geschichte der WM 2002 ist ja die von Oliver Kahn und die auch von Michael Ballack, auch ein Stück weit von Miroslav Klose. Und das finde ich so aus heutiger Sicht irgendwie ganz interessant, dass man ein Turnier aus deutscher Sicht eben an drei Namen festmacht. Also ich persönlich zumindest. Und das ist ja eigentlich für eine WM mit deutscher Beteiligung auch eher untypisch.
Und Bernd Schneider war auch ziemlich gut, glaube ich, bei diesem Turnier, kann das sein?
Da hast du völlig recht. Den habe ich jetzt natürlich vergessen, aber ja.
Absolut, der brasilianischste aller deutschen Spieler. Er war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja. Es waren einige deutsche Spieler ziemlich gut, auch wenn das deutsche Spiel an sich nicht so überragend war. Da werden wir in den kommenden Minuten natürlich auch detailliert drüber sprechen, woran das vielleicht lag und an wem es auch nicht lag. Aber Bernd Schneider war auf jeden Fall einer der besseren deutschen Spieler bei diesem Turnier. Du hast gerade schon die frühen Anfangszeiten, die Anstoßzeiten angesprochen, Mario. Es ging ja dann irgendwie um 13 Uhr, ganz oft ging das frühe Spiel los.
Das war super, nach der Schule.
Genau, und das war nicht das einzig Kuriose an diesem Turnier. Es fing eigentlich schon bei der Vergabe an. Südkorea und Japan waren ja die Spielstätten. Südkorea und Japan hatten sich auch beworben, logischerweise. Allerdings einzeln. Südkorea wollte die WM haben, Japan wollte die WM haben. Und dann hat sich die FIFA dafür entschieden, obwohl sich Südkorea und Japan auf ganz vielen Ebenen gar nicht so grün sind, diese Länder. Also es ist jetzt nicht so Nordkorea, Südkorea, aber es ist schon so, dass man Animositäten hegt aus verschiedenen Gründen. Und dann hat man das aber zusammengelegt. Das war die erste Weltmeisterschaft mit zwei Gastgebern. Und es war, ich habe es gesagt, so, dass man sich nicht bei allem so richtig gut verstanden hat. Und das hat man dann, nachdem man die WM erhalten hat, dann auch gemerkt in den kommenden Wochen und Monaten. Man hat sich monatelang gestritten, wo gespielt wird, wo welches Spiel stattfinden wird. Und auch allein schon so Sachen wie die Namensnennung. Heißt das Ding jetzt WM 2002 in Japan und Südkorea? Oder heißt es WM 2002 in Südkorea und Japan? Also es ist allein so Kindergarten-Theater.
Wie hat man es festgelegt? Alphabetisch oder was war's?
Nein, man hat dann wirklich so Sachen hin und ihr müsst euch das vorstellen wie am Pokertisch oder so ein bisschen wie auf dem Bazar. Man hat so gefeilscht. Man hat es wirklich hin und her geschoben, sich die Vor- und die Nachteile und Kompromisse gefunden hier und Kompromisse da. Und am Ende hieß das Ganze FIFA World Cup Korea Japan.
Aha. Total nachvollziehbar, wie ich finde. Wir reden ja hier nach den Olympischen Spielen, Sommerspielen vom größten Sportevent der Welt. Und wenn du da, also wir wissen ja, wie Marketing irgendwie heute auch abläuft und 2002 wird es nicht anders gewesen sein, also dass da gewisse Eitelkeiten eine große Rolle gespielt haben, da muss das gut moderiert worden sein.
Aber es hieß Korea, nicht South Korea.
Right.
Okay, genau. Deswegen war ich nämlich alphabetisch gerade auch falsch, weil ich dachte, da kommt das S. Aber okay.
Und es gab nicht nur Uneinigkeit, was die Länder anging, sondern auch, was innerhalb der Länder so los war. Die Städte haben sich wirklich duelliert, kann man sagen. Wer hat wie viele Spiele, bei wem wird nur trainiert, bei wem wird gespielt. Ihr könnt euch, glaube ich, erinnern, 2006 war es ja auch so. Einige Stadien oder einige Städte sind leer ausgegangen und einige dafür nicht. Ich weiß noch, Bremen wollte unbedingt ein Spiel haben, hat keins bekommen, da war man stinkesauer. Hannover beispielsweise hat dafür eins bekommen und das liegt ja nun relativ nah beieinander. Da hat man auch gefragt, warum die, warum wir nicht. Und so weiter und so weiter. Und in Südkorea und Japan war das ähnlich. Und so kam es dann also dazu, dass in jedem der beiden Länder 10 Stadien ausgesucht wurden. 10. Also 10 in Südkorea und 10 in Japan. Nie zuvor gab es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Aber er schaut dabei immer nur dich an.
Ja, als hätte ich jetzt.
Bei dir habe ich eine Hoffnung.
10 und 10, 2 Länder, hätte ich verstanden.
Du Arsch.
Es gab 10 in Südkorea und 10 in Japan. Noch nie vorher gab es so viele Spielorte.
Also die sind nicht nur ausgesucht worden, sondern in denen wurde auch wirklich gespielt.
Ja, genau. Ich beispielsweise in Busan 3 Vorrundenspiele, in Daegu 3 Vorrundenspiele und das Spiel um Platz 3 und so weiter und so weiter. In Incheon 3 Vorrundenspiele, Kobe 2 Vorrundenspiele, ein Achtelfinale. In
Sapporo. Aber ich hoffe mal, dass dort auch überall schon Stadien standen und nicht wie jetzt in Katar einfach mal 18.000 neue Stadien
ich
gebaut werden.
Ich zitiere meine Lieblingsseite Wikipedia, durchweg modernste Stadien und beste Verkehrsanbindung.
Das lag, aber das ist in Japan klar, mit ihrem Shinkansen oder wie der, wie
genau,
der Zug heißt.
Ja, genau, Superzug.
Ja, klar.
Genau, der irgendwie, sobald du mehr als 20 Sekunden Verspätung hast, kriegst du irgendwie dein Geld zurück, so ungefähr.
Und den Zug geschenkt.
Und den Zug geschenkt. Nein, aber es waren wirklich nicht immer die größten Stadien. Ich schaue hier gerade mal so 37.000, 30.000, 31.000, 34.000 Kapazität. Aber es waren eben super moderne Arenen.
Ich weiß noch, dass ich mir damals immer gedacht habe, wie kann es sein, dass das in Südkorea stattfindet und in Japan und dann findet kein Spiel in Tokio statt. Das gibt's doch gar nicht, weil Tokio steht ja nicht so richtig als Spielort drin, sondern, wenn ich mich nicht täusche, ist es Yokohama.
Richtig.
Und ich als Fünftklässler hatte natürlich keine Ahnung, dass Yokohama ein Teil von Tokio ist und dachte mir einfach, wieso?
Lerneffekt,
wie kann das sein?
Schreibe ich mir schon mal.
Ja, ich schreibe mir jetzt schon auf, hier 10 Städte pro Land und dann ist Tokio nicht dabei.
Ja.
Das kann doch nicht sein.
Genau, und dieses Hin- und Hergeschachere führte dann halt irgendwann dazu, dass klar war, okay, in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, findet das Eröffnungsspiel statt und ein Halbfinale und in Yokohama, wie wir jetzt gelernt haben, ein Tokioa, sagt man das so?
Tokiota.
Tokiota, klingt wie Toyota. Egal.
Ja, daher kommt das.
Ein Stadtteil von Tokio, sagen wir mal. Dort fanden 3 Vorrundenspiele und das Finale statt.
Aber so. Dazwischen nix.
Nein, 3 Vorrundenspiele und das Finale. Und es ist wirklich, ich habe es gesagt, es ging hin und her. Auch bei den TV-Rechten gab es ein Novum. Es war zum ersten Mal im deutschen Fernsehen so, dass nicht alle Spiele theoretisch im frei empfangbaren Fernsehen waren. Denn Premiere hat sich die Rechte für jedes Spiel gesichert.
Marcel Reif.
Reif, damals Top-Kommentator, Chef-Kommentator vom Bezahlfernsehsender Premiere, heute Sky natürlich. Und Marcel Reif hat da die Spiele wegkommentiert und jedes Spiel gab es wirklich nur bei Premiere. Die ARD und das ZDF hatten sich dann natürlich die deutschen Spiele gesichert, Eröffnungsspiel gesichert, Finale, Halbfinals und so weiter. Im Laufe des Turniers, da gehe ich jetzt nur schnell durch, hatte man sich dann übrigens noch 1-2 weitere Spiele, unter anderem Spiel um Platz 3 gesichert. Was auch, also ein Grund dafür war natürlich, dass die deutsche Mannschaft immer weitergekommen ist. Deswegen dachte man, oh, dann sammeln wir uns auch noch das Spiel um Platz 3 ein. Und deswegen haben ARD und ZDF nachverhandelt und haben sogar noch mehrere Spiele bekommen, als sie ursprünglich wollten, als es angedacht war. Sat.1 hat damals immer zur Primetime, also 20 Uhr damals, 2015, eine sogenannte WM-Show gemacht. Unter anderem mit Paul Breitner und Oliver Welke. Und die haben da dann einfach Zusammenfassung gemacht. Das heißt, du hast dann die großen Zusammenfassungen nur bei Sat.1 bekommen. Also es war wirklich damals schon diese Fragmentierung, diese Diversifizierung im TV-Markt haben die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der WM 2022 wirklich zum ersten Mal auch am eigenen Leib zu spüren bekommen.
Ich kann mich noch erinnern an diese Paul Breitner-Sendung. Das war gar nicht schlecht. Ich habe die, glaube ich, immer angeschaut, wenn die kamen.
Oliver Welke und immer. Paul Breitner haben auch super harmoniert. Das hat wirklich toll funktioniert. Paul Breitner war zu der Zeit und auch ein bisschen vorher ja immer Experte bei Ranissimo am Sonntag. Da dann vor allem mit Monika Lierhaus und Oliver Welke. Also Paul Breitner war wirklich ein erfahrener TV-Mann dann irgendwann.
Waren die vor Ort?
Nein, waren nicht vor Ort.
Aber Sky ja, also Premiere.
Premiere war, soweit
schon,
ich das
ich glaube, die haben damals
habe,
noch
Ort.
Die Kosten in die Hand genommen
keine
und sind dahin
Kosten
gefahren.
Und Mühen gescheut, genau.
Ja gut, aber Bellariti wird ja auch im Stadion gewesen.
Das sowieso, klar. Ja. Aber bei Sky oder Premiere war es ja so, dass die teilweise wirklich hingefahren sind und dann irgendwann hatten sie zwar noch die Rechte, aber waren nicht immer da.
Genau, genau.
Aber ich glaube, damals haben sie gedacht, komm, wenn
bei
schon,
bei der WM 2018 zum Beispiel auch, da hat Wolf Fuß für Sky die deutschen Spiele kommentiert, aber die halt alle aus Unterföhring aus der Box. Das führt jetzt aber zu nichts, das langweilt, glaube ich, vor allem auch die meisten Leute, die nicht im Medienbereich arbeiten. Von daher gehen wir jetzt mal in Richtung WM. Was ist vor jeder WM? Richtig, die WM-Qualifikation. Deutschland in der Gruppe, und das Thema hatten wir schon einmal angeschnitten, Ihr erinnert euch an unsere David Beckham-Folge. Mhm. Deutschland in einer Gruppe mit England.
Ja.
Bis zum letzten Spieltag auf der Kippe wird es Deutschland auf Platz 1 oder England. Deutschland spielt am letzten Spieltag 0:0, ein dürftiges 0:0 gegen Finnland. Und zum gleichen Zeitpunkt schießt David Beckham das entscheidende Tor gegen Griechenland. Ein wunderschöner Freistoß und lässt sich im Old Trafford vor der Fankurve feiern, als wenn er gerade den WM-Pokal 2:2 schon in die Höhe recken kann, als wenn er ihn schon riecht. Dieser Treffer hat England direkt zur WM 2:2 geschossen und deswegen musste Deutschland in die Playoffs. Erinnert ihr euch noch? Gegen wen?
Gegen die Ukraine.
Ukraine.
Gegen die Ukraine.
In Dortmund.
Genau, das Hinspiel in Kiew 1:1, da hat Michael Ballack getroffen. Im Rückspiel auch, nämlich gleich zweimal. Das war ein 4:1. Ballack, Neuville, Rema, Ballack. Einziges Tor für die Ukraine.
Rema.
Fast. Andrei Schewtschenko.
Wer sonst?
Cheva, Gol. Wer sonst? Ja. In der 90. hat er noch den Ehrentreffer gemacht. Das Ganze war im November 2:1. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in dieser Vorbereitung gedacht, da ging dann diese Euphorie richtig los. Oder? Also es war, man hat sich so durch diese Gruppe so ein bisschen, ich will nicht sagen gemogelt, aber es war nicht so überzeugend. Man hat das Spiel in England, in London, das letzte Spiel im Wembley-Stadion gewonnen. Direkter Freistoß. Didi Hamann
ja.
Letztes Tor im Wembley-Stadion. Ja. Rückspiel hat man 1:5 verloren.
Im Olympiastadion
in München. Genau. Nachdem man schon früh 1:0 führte, hat man noch 5 Gegentore bekommen. Und dann gammelte man sich so durch, hat gegen Finnland einmal 2:2, einmal 0:0 gespielt. Und so war es also, dass die Deutschen nicht so richtig Hoffnung hatten. Diese Playoffs aber, die haben bei vielen Fans nochmal eine leichte WM-Euphorie geschaffen.
Ich glaube, es ist doch sehr an der Person Michael Ballack festzumachen.
Sehr.
Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen ja vom Tiefpunkt des deutschen Fußballs, EM 2000. Eine der, wie ich finde, aufschlussreichsten Folgen, weil ganz, ganz viele Fußballexperten ja damals irgendwo diese Mannschaft runtergeredet haben. Aber auch von diesen vielen Fußballexperten hört man rein, ja auch ganz viele dieses Amt, was dann irgendwann Erich Ribbeck übernommen hat, auch nicht haben wollten. Und es gab damals eben diese schöne Aussage von Ribbeck, wir haben eben auch keinen Nachwuchs, wir haben keine neuen Superstars. Und Michael Ballack war dann wirklich so bahnbrechend, weil so eine Sehnsucht bestand, finde ich, im deutschen Fußball, dass jetzt endlich mal wieder einer vorausgeht und so, heute sagt man, glaube ich, ganz schlimmes Wort, Unterschiedsspieler. Und das war Ballack.
Diese Saison war für Ballack ja sowieso eine einschneidende, weil mit Leverkusen 2002... immer Zweiter geworden, Champions League, im Pokalfinale glaube ich auch, gell?
Schalke
also
verloren.
Dreimal Zweiter nämlich,
genau.
In der Bundesliga hinter Dortmund. Genau, richtig. Und ja, jetzt kommen wir
genau, zur WM. Ballack war ja nicht nur der Unterschiedsspieler, was Mentalität anging und Leaderqualitäten, auch so ein schlimmes Wort, aber er war halt auch eben unglaublich torgefährlich für einen Mittelfeldspieler. Es gab, glaube ich, bei den Bayern auch kaum Mittelfeldspieler, die so viel und so oft getroffen haben.
Nee, gab's echt nicht. Aber ich glaube, der ist auch in dem Jahr zu den Bayern gegangen. War das der Sommer 2002? Ich glaube.
Kann sehr gut.
Ich glaube, 2002 bis 2006 war er bei den Bayern, dann ist er zu Chelsea. Ich glaube, es waren die 4 Jahre.
Jedenfalls haben seine 3 Treffer in den beiden Playoff-Spielen gegen die Ukraine da insgesamt, ich habe es gesagt, 5:2. Das Gesamtergebnis, seine Treffer haben eine kleine WM-Euphorie ausgelöst und sie haben ihn wirklich zum Leader dieser Mannschaft endgültig gemacht. Diese WM-Euphorie, die war allerdings im WM-Jahr 2002 vorüber. Die Vorbereitungsspiele waren absolut mau. Man hat gegen Kuwait, das war noch die Zeit, wo man auch so kleine Gegner hatte, gegen Kuwait nicht wirklich überzeugt und dann hat man 0:1 gegen Wales verloren. Einen Monat vor der WM und deswegen gab es auch ein sehr dunkles, pessimistisches Urteil von Gerd Delling und Günter Netzer.
Das heißt, wenn man nicht in Panik verfallen will für die kommenden Aufgaben, was bleibt denn jetzt zu tun?
Nee, was bleibt uns anderes übrig? Wir können einfach nur nach vorne schauen. Es kann eigentlich nur besser werden. Heute, das war der Tiefpunkt, eigentlich der Tiefstpunkt der Vorbereitung. Man muss überlegen, dass wir 6 oder 7 Spieler dabei gehabt haben, die in meiner Anfangsformation gestanden sind.
In Ihrer, aber Sie stellen ihn.
Na
Sie
gut,
stellen ja
Gott sei Dank kriegt jemand auch auf, die fällt dem Rudi Völler was anderes ein, nicht? Also das muss man wirklich befürchten. Der Zustand heute war besorgniserregend, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn da 6 oder 7 dabei waren, die dann auch spielen sollen im ersten Spiel, dann finde ich das schon sehr bedenklich.
Und noch ein Tiefpunkt, um mal Rudi Völler zu zitieren. War auch so das geflügelte Wort damals, ne, im deutschen Fußball.
Scheinbar vor allem von Günter Netzer und Gerd Delling, genau. Man muss aber auch dazu sagen, Deutschland hat es ja wenigstens geschafft. Es gab nämlich eine große Überraschung, ein großes, auch erfolgreiches Team, das es nicht zur WM geschafft hat. Wisst ihr das noch? Da gab es dann auch so Gesänge.
Holland, ohne Holland,
genau. Ohne Holland fahren wir zur WM. Die Niederlande haben es nicht geschafft. Die sind in ihrer Quali-Gruppe hinter Portugal und Irland nur Platz 3 gewesen. Und deswegen waren sie nicht dabei. Auch Tschechien, damals kein so schlechtes Team, hat sich nicht qualifiziert. Die sind nämlich in den Playoffs der besten Gruppenzweiten an Belgien gescheitert. Hingegen die Türken, die Türkei, die hat sich erstmals seit 1954 qualifizieren können. Und es gab auch ein paar Mannschaften, die zum ersten Mal dabei waren. Das waren China, Slowenien, Ecuador und der Senegal. Für die war es die erste WM-Teilnahme überhaupt. Und der Senegal ist ein gutes Stichwort, denn bevor wir auf das erste deutsche Spiel schauen, das war am zweiten Turniertag, schauen wir auf den ersten Turniertag, auf das Eröffnungsspiel in Seoul, habt ihr euch gemerkt, genau. Erster Turniertag, Eröffnung der WM 2002.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schon der erste Spieltag in Seoul begann mit einer Sensation. Völlig unerwartet verlor Titelverteidiger Frankreich das Auftaktspiel. Die hochfavorisierten Europäer unterlagen dem WM-Neuling Senegal mit 0:1. Der entscheidende Siegestreffer fiel in der 30. Minute.
And it's Djorkaeff who gets caught in possession here. And it was Dav who put Elhadj Diouf away. And they've got two striding up in the center here. Boubajop is there! Oh, and Boubajop is there! And Senegal have scored the first goal of the 2002 World Cup! After half an hour's play, Papa Boubajop!
Papa Buba Job.
Ja.
Werde ich nie vergessen. Ich weiß auch genau noch, ich habe es bei einem Kumpel geguckt damals und wir sind ausgerastet, weil wir natürlich irgendwie dachten, ey, okay, jetzt kommt hier Frankreich, der Welt- und Europameister und geht aus diesem Spiel raus ohne ein einziges Tor.
Nicht nur aus diesem Spiel.
0:1, genau. Und das ist ja der Auftakt zu etwas ganz Großem oder auch Kleinen gewesen, denn Frankreich geht aus dieser Gruppe raus ohne ein geschossenes Tor. Die gehen nach 3 Spielen raus, Dänemark, Senegal, Uruguay, 0:3 Tore, 1 Punkt.
Der Fluch des Titelverteidigers.
Ja, da ist er mir zum ersten Mal so richtig bewusst gewesen, muss ich zugeben. Man sagt ja, dass es vielen Mannschaften schon passiert ist und auch einigen sicherlich noch passieren wird, aber das war für mich so, das kann ja gar nicht sein. Das ist Zidane. Wir haben eben in einem Live-Call gehört, das ist Djorkaeff, das ist Zidane, das ist doch Wahnsinn.
Ja, Henri, das war eine Riesenmannschaft, aber das ist echt schon häufiger passiert. 2006 war ja dann der Weltmeister Italien, 2010 sind die auch gleich raus, 2014 Deutschland Weltmeister, 2018 sang- und klanglos raus. Jetzt muss ich gerade überlegen, 2010 war Spanien Weltmeister, die haben sich in Brasilien 2014 auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also
und Italien ist jetzt als amtierender Europameister auch noch nicht mal bei der WM dabei.
Genau. Ja. Also nach einem großen Titel wird es oft schwer, außer man gewinnt alles am Stück, so wie es Deutschland in den 70ern geschafft hat, oder 2008, 2010 und 2012 Spanien. Das war natürlich schon eine ganz große Mannschaft.
Übrigens, weil ich das gerade im Kopf habe, der Ausschnitt, Tagesschau, Jens Riva. Ist auch Wahnsinn, wie lange Jens Riva schon die Tagesschau
ist. Ja, es ist 20 Jahre her und das war sicherlich nicht seine erste Moderation. Ja, das stimmt. Also, Frankreich haben wir abgefrühstückt. Erster Turnierabend, erste Sensation. Und es wurde nicht weniger sensationell am zweiten Turniertag, denn Deutschland traf auf Saudi-Arabien. Wir können ja mal ganz kurz, ich werde jetzt nicht den riesen Kader durchgehen, aber so ein paar Namen mal für euch. Habt ihr noch ungefähr auf dem Schirm, wer hinter Oli Kahn auf der Bank saß an Torhütern? Auf den zweiten wäre ich gekommen, auf den dritten im Leben nicht.
Frank Rost?
Nein.
Nee.
Wobei eigentlich ist der dritte sogar einfacher als der zweite.
Ach so.
Du hast eben über eine ganz besondere Saison geredet.
2002. Ja. Also Hansjörg Butt.
Genau.
Ja.
Dritter Keeper.
War Olli.
Das war kein
Dauerrivale von Oliver Kahn.
Lehmann.
Genau, Jens Lehmann.
Ach, war schon
Nummer zwei. Damals beim BVB. Sollte dann 2002 die Meisterschaft holen. Ansonsten in der Abwehr noch der ganz junge Christoph Metzelder, 21 Jahre alt, war so der Durchstarter in der Abwehr. Ansonsten die Europameister und alten Bekannten in Christian Ziege zum Beispiel, Didi Hamann war dabei, defensives Mittelfeld war echt eine Bank. Hört euch mal das an, Thorsten Frings, Didi Hamann, Jens Jeremies, Sebastian Kehl, richtig geile Sechser bis Achter.
Ja.
Und dann hast du auf den Außen, hast du Jörg Böhme, der könnte links spielen, Bernd Schneider haben wir angesprochen, hat jedes Spiel gemacht auf der rechten Seite. Es haben nur zwei Feldspieler in dem ganzen Turnier gar kein Spiel gemacht. Der eine hatte die Nummer 18, Jörg Böhme, und der andere war der Zehner, Lars Ricken, übrigens. Oh. Keine einzige Einsatzminute. Und der Angriff, technisch nicht immer stark.
Carsten Janka, hey.
Genau, Carsten Janka, Miro Klose, der junge Miro Klose, Oliver Neuville, Bierhoff und Asamoah.
Ah ja.
Und du hast es gerade gesagt, Miroslav Klose, der sollte gleich im ersten Spiel natürlich, ja, wenn nicht die Hauptrolle, dann zumindest eine sehr wichtige Nebenrolle spielen. Das erste Spiel gegen Saudi-Arabien, könnt ihr euch noch erinnern, ob ihr das gesehen habt damals?
Ja, klar.
Ja.
Es war spektakulär, oder? 8-0.
Hat er 5 geschossen? Oder wie
genau,
waren das?
Ich glaube, das
5 Mal Klose?
Ja. 3 Mal Klose.
Was?
3 Mal nur Klose.
Was?
Ja, ja.
Ich dachte, 1-0,
2-0, 5-0.
Was?
Aber was ist denn die Szene, an die man sich erinnert, die heute auch so ein bisschen belächelt wird, wenn man sagt 8-0 gegen Saudi-Arabien?
Ja, aber wie komme ich jetzt gerade drauf, dass der 5 Tore geschossen hat? Das gibt's doch gar nicht. Hat er in dem Turnier insgesamt 5 geschossen? Das müssen wir gleich nochmal rausfinden. Ich dachte,
hat er da nicht dieses Tor gemacht, wo er sich den Ball so zur Seite legt, noch irgendwie vor dem Torwart? Klose?
Nee. Ja, ich glaube, sie haben sich relativ oft den Ball zur Seite gelegt vor dem Torwart, aber ich kann hier gerade nicht sagen, ob das jetzt genau in dem Spiel war, muss ich zugeben. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber er hat nur, wenn man denn nur sagen möchte, bei 3 Toren bei einer WM, 3 Tore erzielt. Aber du hast recht, Mario, er hat insgesamt 5 Treffer gehabt. Ja. Mhm. Gleich viele Tore wie Rivaldo, aber er hat 5-mal geknipst. Unter anderem eben 3-mal gegen Saudi-Arabien. Aber das Bild, was ich meine, was ich zum Beispiel immer noch vor Augen habe, ist der völlig gestörte Carsten Janka, der in der Ende der ersten Hälfte das 4-0 macht gegen Saudi-Arabien, ja, sich das Trikot vom Leib reißt und ja, jubelt, als wenn er gerade Weltmeister geworden wäre. Das ist ja heute noch als Meme zu sehen.
Ja.
Immer wieder wird es dann benutzt, wenn sich jemand jubelt, wo man denkt, naja, fahr mal ein bisschen runter.
Das hat so ein bisschen was von dem Champions League-Finale, ich weiß nicht welches Jahr, auf jeden Fall Real Madrid. Angel Di Maria macht das Spiel seines Lebens und
gegen
Ronaldo.
Atletico.
Und Ronaldo verwandelt irgendeinen egalen Elfmeter
oder so, ja,
und der rennt zur Eckfahne, macht seinen Signature-Move, reißt sich das Trikot vom Leib und macht die große Ronaldo-Show. So ein bisschen war das bei Janka damals auch.
Ja, die weiteren Treffer übrigens, ich habe es gesagt, 3-mal Klose, 1-mal Janka, außerdem natürlich Michael Ballack, Thomas Linke, Oliver Bierhoff und 90+2, direkter Freistoß, wer kann es gewesen sein?
Bernd Schneider.
Richtig. Bernd Schneider macht das, ja, vielleicht unwichtige, weil 8-0, aber umso schönere Tor. Und Miroslav Klose hat ja nicht nur 3 Tore gemacht, sondern ist für viele Deutsche, die nicht jedes Bundesligaspiel verfolgt haben, da erst so richtig irgendwie auf die Karte gekommen und vor allem ja auch sein Jubel.
Salto.
Genau, er hat immer gejubelt und immer diesen Salto gemacht und da wurde damals auch in der deutschen Öffentlichkeit ganz groß diskutiert.
Wenn Miroslav Klose ein Tor schießt, macht er dann auch seinen Salto. Das wird er wohl weiterhin machen, wenn es nach Ihnen geht zumindest. Wir hatten Sie ja gefragt, vor dieser Partie Japan gegen Russland, würden Sie Miroslav Klose den Salto nach einem Tor verbieten? Ja, haben gesagt, etwas strenger waren 32%. Die meisten allerdings sind der Meinung, und zwar 68%, den soll der dringend weitermachen, denn das wirkt ja vielleicht auch ein bisschen befreiend. Soll er weitermachen?
Ja, ich finde 32% eine enorme Quote. Die sind sehr fürsorglich mit ihm. Ich habe ja auch immer ein wenig Angst, dass ihm was passiert. Aber das Spektakuläre hat überwogen.
Haben Sie schon mal ein Salto probiert, weil Sie so ängstlich sind?
Gottes Willen, nein, nein. Ich habe andere, weniger gefährliche Sachen auch nicht probiert, nein.
Also ich muss zugeben, ich habe in der Recherche natürlich viel Netzer und Delling gehört und geguckt. Es hat mich auf der einen Seite wieder total reingezogen und ich fand es so ein bisschen niedlich. Auf der anderen Seite ist es halt auch total aus der Zeit gefallen. So ein bisschen Dad-Jokes, ne? Würde heute nicht mehr funktionieren, war aber, glaube ich, in der damaligen Zeit, ich mag ja das Wort nicht, aber war halt Kult, ne? Hat halt irgendwie jeder geguckt. War so dieses Günther Jauch, Thomas Gottschalk und eben Netzer Delling.
Aber es ist ja schon witzig, dass, glaube ich, die beiden Vorbild sind für ganz viele andere Experten-Dus oder Moderation und Experten-Dus. So dieses gegenseitige Frotzeln und der eine ist manchmal so ein bisschen genervt von den Fragen des anderen. Da waren die beiden schon, also bis heute finde ich, wirklich ein legendäres Duo. Und ich finde diese Salto-Diskussion sehr witzig, weil ich kann mich erinnern, bei Aubameyang in Dortmund gab es die, glaube ich, auch irgendwann mal. Mhm. Und da hatte man sich auch gefragt, machen das die Knochen auf Dauer mit? Und man muss ja auch sagen, also das ist auch so ein Bild, was ich aus diesem Spiel gegen Saudi-Arabien noch im Kopf habe. Es gab einen Salto von Klose, der auch nicht so wirklich rund aussah. Also im Zirkus würdest du wahrscheinlich kurz zusammenzucken und sagen, irgendwie war das jetzt nicht so geplant, also keine runde Nummer. ich glaube, über die Jahre hat das dann irgendwann auch mal richtig hingekriegt.
Ja, ja, irgendwann ist er mal ein bisschen fast hinten runtergepurzelt und auf dem Hosenboden gelandet. Das gab es immer wieder mal. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Musste der nicht irgendwann mal aufhören damit, wegen Verletzungsgefahr? Man hat immer wieder gesagt, er sollte das nicht tun.
Aber musste. Von sich aus, er musste nicht. Aha. Er hat es dann einfach gemacht. In dem Alter ging das noch, aber irgendwann im Laufe der Zeit dann. Er hat ja dann auch immer häufiger international gespielt.
Irgendwann war das Tore-Schießen bei WMs leichter als der Salto danach.
Sehr schön, ja. In diesem Spiel gegen Saudi-Arabien war es auf jeden Fall sehr, sehr leicht. 8-mal hat es Deutschland geschafft. Man war wieder wer, ne? Die Deutschen dachten, okay, 8-0, klar, das war doch jetzt super.
Besser als Frankreich.
Nee, deutlich besser. Nächstes Spiel dann gegen Irland. Und die Iren, das klingt jetzt erstmal nach einem absoluten Underdog, aber ich habe es vorhin schon einmal gesagt, die sind vor den Niederländern gelandet in der Quali-Gruppe. Also es war echt nicht zu unterschätzen.
Und das zweite Spiel Deutschlands ist immer wieder auch so eine wiederkehrende Geschichte bei unserem Podcast. Das ist nicht immer das Beste.
Genau, sie sind früh in Führung gegangen, die Deutschen, durch, na klar, Flanke Ballack, Kopfballtor Miroslav Klose. Aber das Ganze hat eben nur diese 1-0-Führung bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit gedauert.
By Kinsella, Quinn heads on. Oh, surely this time for Keane. And Ireland do it. Robbie Keane, in the second minute of stoppage time, has scored the equaliser. Look at these scenes. And you can't say they don't deserve it.
And you can't say they don't deserve it. Mhm. Deutschland hat sich nämlich irgendwann wirklich hinten reingestellt. Es war wirklich so ein bisschen, oh, zweites Spiel ist ja eigentlich schwer. Wir führen 1-0. Jetzt mal kontrollierte Offensive, man kann auch sagen hinten reinstellen, verwalten. Das hat nicht geklappt gegen diese nicht nur kämpfenden, sondern auch ganz gut spielenden Iren. Ich meine, Robbie Keane kennt man noch, ne? Immer mit seinem Pistolero-Jubel, mit dieser, was war das, mit so einem halben Ratschlag und danach klack, 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 klack.
Es sah aus, als hätte er ein Salto machen wollen wie Klose, aber es hat nicht ganz gereicht.
Ja, es war ein bisschen martialischer und ein bisschen weniger künstlerisch, aber auf jeden Fall hat der 90+2 das 1-1 erzielt. Mhm. Und damit ist genau das eingetreten, was Mario gesagt hat, was uns jetzt hier in diesem Podcast ja auch immer wieder begleitet. Das zweite Spiel ist vielleicht nicht immer das schwerste, aber auf jeden Fall selten das erfolgreichste gewesen.
Ja.
Selten waren Siege dabei und selten waren auch überzeugende Auftritte dabei. Und so gab es nun also, wie 2010 gegen Ghana, da gab es, könnt ihr euch erinnern, 2010 gegen Ghana gab es so ein Gruppenfinale, wo Özil das entscheidende Tor gemacht hat. Mhm. Und hier war es dann eben das Gruppenfinale gegen eine andere afrikanische Mannschaft, gegen Kamerun. Technisch stark, aber nicht nur technisch stark, sondern auch sehr erfahren, zumindest was die Bank angeht. Da saß ein deutscher Trainer, könnt ihr euch erinnern?
Winnie.
Richtig.
Klar.
Winnie Schäfer, nach längerer Abstinenz zurück auf der großen Bühne.
Der später an der Bar gefeuert wurde?
Der später da gefeuert wurde, genau, richtig. Der auch später noch aber Erfolge haben sollte mit Jamaika zum Beispiel. Der aber auch vorher Erfolge gefeiert hat mit dem KSC zum Beispiel. Und hier bei dieser WM mit Kamerun am Start war. Und dieses Spiel, ich kann mich noch genau erinnern, das hatte es wirklich in sich.
Hatten die da die Trikots an, die aus einem Teil bestanden?
Ja.
Die Kameruner? Ja.
Ja, nicht die Deutschen.
Ja, ja, ich wollte das sagen. Also, Carsten Ramelow im Einteiler.
War das 2002? Als sie diesen Einteiler anhat.
Ich glaube, das den war ein bisschen später, ehrlich gesagt, dieser Einteiler. Es könnte aber auch dann gehen, also auf jeden Fall war es Samuel.
Nee, du meinst so diese armfreien, ja. Das armfreien.
Ja, ja, das meinst du.
Ja, aber die hatten ja auch wirklich mal einen Einteiler an, keine Hose.
Das war
Hose und Shirt
2 war, glaube ich, nicht armfrei.
Nein, aber ich meine, die hatten einmal was an, da war Hose und Shirt 1.
Mhm.
Und das,
sie.
Ja.
Das recherchieren wir noch nach.
Okay. Das machen wir schnell nebenbei.
Auf jeden Fall war es ein wirklich sauenges und ein sehr umkämpftes Spiel. Und Johannes B. Kerner ist, ich sag mal, nicht nur aus dem Sattel gegangen, der stand auf dem Pferd.
Klose. Miroslav Klose. Klose, Bohne! Marco Bohne, Tor! Vier Minuten und 20 Sekunden ist er drin. Es ist die 50. Spielminute. 1-0 für Deutschland. Ein sensationelles Zweikampfverhalten von Miroslav Klose.
Und das ist übrigens auch das Einzige, was ich von diesem Spiel noch in Erinnerung habe. Miroslav Klose, wir packen die Videos natürlich auch in unsere Linkliste auf nachholspiel.de. Miroslav Klose setzt sich gegen 4 Kameruner durch und hat das Auge und spielt den Pass in die Gasse. Und da geht Marco Bode durch, der, wie Johannes B. Kerner gerade so handgestoppt gesagt hat, 4 Minuten 20 erst auf dem Platz war. Er war zur zweiten Hälfte für Carsten Janka gekommen. Und der netzt ein, vorbei am Keeper. 1-0 Deutschland. Man war also so ein bisschen erleichtert. Man war durch dieses Tor in der nächsten Runde, aber natürlich hat Miroslav Klose auch noch getroffen selber in der 79. Das Spiel ist aber nicht in die Geschichte eingegangen als das Spiel mit den meisten Toren. Allerdings für etwas anderes. Es gab 16 gelbe Karten. Es gab 16 gelbe Karten, darunter pro Team eine gelb-rote. Bei Deutschland ging Carsten Ramelow runter. Und dieses Spiel stellte einen Negativrekord auf bei Weltmeisterschaften, der allerdings schon 4 Jahre später wieder geknackt wurde. Die meisten können sich vielleicht daran erinnern. 2006.
England.
Nee, Portugal-Niederlande.
Ah, Niederlande, Entschuldigung. Ja,
Portugal-Niederlande, ja. Unter anderem mit Bula Rouge anderen, die wirklich alles getreten haben, was sich bewegt hat. Und sowohl Portugal als auch Niederlande sind spielstarke Mannschaften, da bewegen sich alle und dementsprechend war es ein Hauen und Stechen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis 2002, war dieses Spiel dann eben, oder ab diesem Zeitpunkt, ab 2002 bis 2006, war dieses Spiel das Spiel mit den meisten gelben Karten, 16 an der Zahl.
Ist aber auch so ein bisschen Ausdruck der deutschen Spielweise. Also wir haben jetzt natürlich den Kommentar von Kerner gehört, der da, wie du so schön gesagt hast, auf dem Pferd steht und jetzt auch schon von vielen Klose-Toren gehört. Aber im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen vom weißen Brasilianer, war das ja so spielerisch im Mittelfeld, ja, nicht so dolle, oder?
Ja, Ballack war halt wirklich der Strippenzieher im Mittelfeld und zu der damaligen Zeit war das total wichtig und es wurde auch in diesem Spiel immer wieder gelobt, dass so jemand wie Dietmar Hamann den Laden dicht hält. Wir erinnern uns an 96, Dieter Eils, der Staubsauger, und das war 2-2 immer noch so, dass Didi Hamann ja einfach den Laden dicht gehalten hat und alles weggebissen hat. Jens Jeremies hat alles weggebissen. Es gab Spiele, ich kann euch jetzt aus dem Kopf leider gerade nicht sagen, welches es war, aber es gab ein deutsches Spiel, in dem Jens Jeremies zum Spieler des Spiels gewählt wurde, weil er eben so kampfstark war und alles ja weggegrätscht hat. Ich sehe es gerade, das war das Achtelfinale gegen Paraguay, da kommen wir gleich hin, denn erstmal möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, Deutschland ist weitergekommen, logischerweise, es sind aber auch ein paar größere Namen in der Gruppenphase ausgeschieden, nicht nur Frankreich als Gruppenletzter in Gruppe A, sondern zum Beispiel ist auch noch Portugal ausgeschieden in der Gruppe mit Südkorea und den USA und Polen. Also, dass da Portugal rausgeht, hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Dass Irland sich in der Deutschlandgruppe durchsetzt, hätte man auch nicht wirklich gedacht. Argentinien auch ausgeschieden. Argentinien und Nigeria raus, Schweden und England weiter. Kroatien raus, dafür Mexiko weiter. Also es waren wirklich einige Überraschungen dabei.
Kamerun, jetzt kann ich es kurz sagen, hat 2004 in den Onesies gespielt. Mm. 2002 war es ärmellos, das durften sie nicht.
2004 bei dem
Afrika-Cup. Ja. Ah. Und 2002 war es nur ärmellos, aber das durften sie nicht. Dann haben sie sich schwarze Ärmel angenäht.
Ah, okay.
Ja, dass es so aussah auf schwarzer Haut, als hätte man nicht Onesies an, sondern ärmellose Shirts an. Mhm. Das hat die FIFA dann genehmigt, weil sie ja was angenäht hatten. Aber es sah
der Zone-Praktikant würde jetzt schreiben, Kamerun nicht ärmellos, weil FIFA ehrenlos, oder? Entschuldigung. Ja, arbeitet teilweise für der Zone, ne? Da darf ich jetzt keine Witze machen.
Aber jetzt gehen wir nochmal auf die Mannschaft ein. Ja. Die berühmten Helden aus der zweiten Reihe. Jetzt haben wir, also klar, Klose, Ballack, Kahn, Schneider. Was würdest du sagen, der jetzt auch das ganze Turnier nochmal nachrecherchiert hat? Wer ist jetzt da wirklich so? Also wir haben jetzt eben schon über Dieter Eils gesprochen, 96, der Staubsauger. Das ist dann jetzt hier Didi Hamann, aber gab es da sonst noch so Charaktere, die einfach fernab des Platzes auch für gute Stimmung gesorgt haben?
Also für gute Stimmung weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für gute Laune bei der Abwehr, weil nicht so viel durchkam, war eben Jens Jeremies zum Beispiel verantwortlich. Er hat alle 7 Spiele bestritten, Jens Jeremies, der beinharte Mittelfeldspieler vom FC Bayern, der wirklich ja dann im Nachhinein auch wirklich seine Karriere geopfert hat für den FC Bayern, wenn man so martialisch nennen möchte. Aber Jens Jeremies, der hat wirklich den Laden dicht gehalten. Nicht als einziger. Thorsten Frings war wirklich so up and coming. Damals bei Werder war, ja, 25 damals, war wirklich 25 2002. Da hat man ja wirklich noch von Talenten gesprochen. Also war wirklich eine Säule, mit dem man vorher vielleicht gar nicht so sehr gerechnet hatte. Aber natürlich überstrahlte Michael Ballack im Mittelfeld alles. In der Abwehr habe ich vorhin schon mal erwähnt, Thomas Linke etabliert, aber 11 Jahre jünger als Thomas Linke war Christoph Metzelder, der damals zum ersten Mal so im Zentrum stand und dann auch so Leute, keine Ahnung, wie Jens Nowotny hat vergessen lassen, der natürlich auch damals mit dem Kreuzbandriss gefehlt hat. Ja. Und da ist dann Christoph Metzelder da in diese Lücke reingekommen und hat auch alle 7 Spiele bestritten.
Über Thomas Linke haben wir hier auch schon sehr oft gesprochen, gar nicht so lange her. Auch einer der legendären Eurofighter. Der hat auch eine wirklich, also wirklich trophäenschrankvolle Karriere hingelegt. Mhm. Und ist am Ende, obwohl er ja auch so lange bei den Bayern erfolgreich war, finde ich so jemand, der mit so einer angenehmen Bescheidenheit irgendwie so daherkommt. Ne? Also ist jetzt auch kein Lautsprecher, so nach seiner Karriere gewesen, obwohl er ja auch in der Sportdirektorfunktion war. Aber wirklich auch ein Spieler, den du auch automatisch immer sofort vergisst, ne? Wenn du über die großen Mannschaften sprichst. Also Eurofighter, Büskens etc., Juri Mölder, aber niemals Thomas Linke. Und 2002 würdest du jetzt auch nicht sofort auf Thomas Linke kommen, weil du sofort Ramelow im Kopf hast. Du hast all die Namen, Jeremys, die wir jetzt gerade aufgeführt haben. Aber muss man echt mal sagen, Thomas Linke, wirklich ganz, ganz große Karriere.
Und wenn man auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, weil man vor allem eben an Miroslav Klose denkt, wenn es um die WM 2002 geht, war Oliver Neuville. Der hat dann im Achtelfinale gegen Paraguay, wo eben, ich sagte es, Jens Jeremys Spieler des Spiels wurde, hat Oliver Neuville in der 88. Minute das 1:0 gegen Paraguay erzielt. Und diese WM ist ja vor allem bei mir im Gedächtnis für den wirklich sehr, sehr leichten Turnierbaum aus deutscher Sicht. Vor allem im Gegensatz zum Finalgegner, da werden wir dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, wen die alles aus dem Weg geräumt haben und vor allem räumen mussten. Da hat es Deutschland gerade im Achtelfinale mit Paraguay schon wirklich leicht getroffen. Paraguay im Tor, José Luis Chilavert, der war ja auch eher für seine emotionalen Ausbrüche und seine direkten Freistoßtore bekannt, als für seine super Reflexe. Wir hatten Roque Santa Cruz, der nach einer halben Stunde verletzt runter musste, und auf der Trainerbank Cesare Maldini.
Mm,
das hatte ich
ehrlich?
Auch nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht mehr.
Cesare Maldini auf der Trainerbank und ansonsten, ich gehe gerade mal den Kader durch. Nee, der Rest sagt mir Roberto Acuña.
Ja, ja.
Sagt
ja
mir
doch,
was?
Den kenne ich. Ja.
Spielmacher.
Der ist in der Nachspielzeit übrigens mit Rot vom Platz geflogen. Bei Deutschland wieder 3 gelbe Karten. Es zog sich durch. Sollte ja der deutschen Mannschaft später auch noch zum Verhängnis werden. Diese hohe oder große Anzahl an Verwarnungen. Deutschland hat sich schwer getan gegen Paraguay. Lange, lange, lange.
Das war ein furchtbares Spiel. Ich kann mich daran gut erinnern. Wir waren da nämlich von der Schule aus unterwegs bei irgendeinem, weiß ich nicht, so eine Art Schullandheim, irgendeine Hütte in den Bergen. Und ich hatte da einen Fernseher mitgenommen, aber so ganz kleinen. Heute guckt man das auf dem Handy an, aber der Fernseher war transportabel, aber er war viel zu groß für das, was er letztendlich hergegeben hat. Also es war nicht so wie ein iPad, da denkt man, man sieht recht viel für so ein kleines Gerät. Da war es genau andersrum. Es war ein Riesenteil dafür, dass man dann 5 cm Diagonale hat, ja, Bildschirm, schwarz-weiß. Und ich musste in diesem Schullandheim rumlaufen, mit einer ausgestreckten Antenne suchen, wo denn am besten gerade der Empfang herkommt. Und so habe ich das Spiel angeschaut. Das werde ich nie vergessen.
Und an dem Tag so hast du dir gesagt, Käse. Jetzt nur noch Stadion.
Ja, genau. Ja, das war der Moment.
Deutschland übrigens dann im Viertelfinale also gegen die USA. Denn die USA hatten sehr, sehr überraschend die Mexikaner, den Nachbarn, im Achtelfinale mit 2:0 besiegt. Und so also Deutschland gegen die USA, wobei eigentlich muss man vielmehr sagen, Kahn gegen USA.
Donovan tunnelt, Hamann, Donovan und Kahn! Die Amerikaner über weite Strecken hier die bessere, die engagiertere Mannschaft. Und sie spielen den besseren Fußball. Und kein Abseits und Donovan alleine! Und Oliver Kahn rettet zum dritten Mal ein 0:0 gegen die Amerikaner. Mein lieber Schwan, McBride, Donovan und Kahn. Luis genau auf Kahn. Donovan, Donovan, Donovan. Kahn. Reyna versucht's. Ich glaube, den hätte Oliver Kahn nicht gehalten. Da wäre er nicht mehr dran gekommen. O'Brien. Außennetz. Außennetz. Zweikampfverhalten lächerlich. Also im Sinne der Menschlichkeit bitte keine Verlängerung mehr. Aus! Die deutsche Mannschaft schlägt die USA durch ein Tor von Ballack. Ein Kopfballtor in der 39. mit 1:0. Und erreicht damit das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ich hätte es Marcel Reif verziehen, wenn er bei seinem Ausschrei Kahn noch die Bayern hinten dran gegangen hätte. Das war ja ein Jahr zuvor sein legendärer Kommentar. Und ich kann mich an alle Paraden, also jetzt nicht wirklich im Detail erinnern, aber das war wirklich
unmenschlich.
Und es war dieser Moment, du hast es vorhin zeitlich eingeordnet, Mario, nach der Schule, wo einem dann wirklich das Mittagessen stecken geblieben ist. Mit jedem Angriff wirklich so Herzschlagfinale. Hat er diesmal wieder den Körper oder die richtige Stellung zum Ball, zum Schützen? Und es ist keiner an ihm vorbeigekommen.
Keine Verlängerung im Sinne der Menschlichkeit, das ist natürlich super.
Aber man muss dazu sagen, ihr habt es jetzt ja hier am Tisch und auch ihr zu Hause nur gehört, was Landon Donovan mit der deutschen Verteidigung in diesem Spiel gemacht hat. Unglaublich.
Hat er dann auch noch eine Weltkarriere beim FC Bayern hingelegt?
Das ist das, ohne Witz, das ist das, was mich wirklich ärgert. Das ist der einzige Spieler, bei dem ich mich ärgere, dass er sich bei den Bayern nicht durchgesetzt hat. Weil der eigentlich, vielleicht ist er auch 3, 4, 5 Jahre zu spät gewechselt.
Vielleicht ist er auch im Training zu oft an Kahn gescheitert.
Er hat sich ja auch bei Leverkusen nicht wirklich durchgesetzt, wo er auch mal ganz kurz war. Der wackelt da Metzelder und Ramelow und einen nach dem anderen aus. Und das Gute war bei den US-Amerikanern, sie hatten mit Donovan diesen trickreichen, mit Brian McBride einen Premier League erfahrenen, groß aufgewachsenen Stürmer. Clinton Mathis wurde noch eingewechselt, der auch später noch bei, ich glaube, Hannover 96 spielte. Und Spieler des Spiels, übrigens von der FIFA gewählt, Claudio Reyna, der Vater von Gio Reyna.
Ja.
Und die US-Amerikaner sonst, Greg Berhalter hat gespielt, der ja auch noch in der Bundesliga aktiv war, heutiger Nationaltrainer der USA.
Hannover, oder wo war der? Berhalter.
Berhalter war bei, nee, der war bei Cottbus.
Was, echt?
Der war bei Energie Cottbus, definitiv.
Du meinst Steve Girondolo.
Naja, den oder, gibt's auch, ja.
Oder Teil, eben.
Ja, aber den kann ich noch auseinanderhalten.
Brad Friedel war im Tor, der hat ja auch ewig gespielt. Frankie Haydock kennen wir von Bayer 04 Leverkusen, Kobe Jones auch ewig gespielt und eben dann Landon Donovan im zentralen Mittelfeld und als Trainer natürlich der schönste Fußballname aller Fußballnamen.
Bruce Arena.
Right.
Bruce lass uns kurz, weil jetzt ja auch gerade der Stern des Titan zum ersten Mal aufgeht in diesem Turnier. Lass uns mal kurz über die Qualität der Paraden sprechen. Also wir haben im Vorgespräch heute, ich weiß gar nicht warum, über Manuel Neuer gesprochen, was mal so passiert, wenn drei Jungs zusammenkommen, die gerne über Fußball plaudern. Und man kann ja heute zu vielen Torwartparaden immer sagen, das war Weltklasse, das war außergewöhnlich, obwohl im Endeffekt der Torwart nur angeschossen wird. Wie war das bei Oliver Kahn? Wie oft war wirklich der Arm draußen? Wie oft war einfach nur der Körper oder die Brust zu breit?
Es war die Präsenz. Es war wirklich dieses Gefühl, Landon Donovan war nie der Größte. Aber als er dann vor Oliver Kahn stand, wurde der immer kleiner. Also Landon Donovan, Oliver Kahn wurde immer größer. Der hat sich einfach sehr gut gestellt. Es waren gar nicht die Arme, die hochschnellten. Musste er gar nicht. Er wurde sehr oft am Oberkörper einfach getroffen. Oder er hat gerade noch so den Fuß rausgekriegt. Aber er musste gar nicht so viel parieren und reagieren, sondern vor allem einfach Präsenz zeigen. Ich weiß noch, dass man Oliver Kahn ganz oft nachgesagt hat, der bleibt so lange stehen. Und das ist das, wo ich am Anfang immer dachte, ja, warum soll er sich hinlegen? Aber klar, guck dir andere Keeper an, die gehen früh runter. Und ja. Oliver Kahn antizipiert und bleibt stehen und schüchtert so auch Stürmer ein.
Ich hatte vor 2, 3 Wochen ein Interview mit Giovanni Elber, da ging es genau um diese Sachen. Eigentlich um die besten Stürmer der Bayern-Geschichte und so weiter. Aber ich habe ihn dann eben gefragt, sag mal, wie hast du eigentlich es geschafft, an Oliver Kahn vorbeizukommen oder ist der im Training an dir verzweifelt, weil du so ein guter Stürmer warst? Wie rum war das? Dann hat er gesagt, im Training war es schwieriger, ein Tor zu schießen als im Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich eine gute Nummer.
Ja.
Also man muss sagen, Oliver Kahn bis zu diesem Zeitpunkt der beste Deutsche, auch besser als Klose, besser als Ballack bei diesem Turnier und absolut fehlerlos. Allerdings, also ein Experte hatte da so eine ganz dunkle Vorahnung.
Bei dem Torwart ist immer so eine Sache. Ich meine, das ist wirklich nicht zu glauben. Der hat keinen einzigen Fehler gemacht und nicht nur seit dieser Weltmeisterschaft. Vorher hat er auch kaum Fehler gemacht. Ich will es nicht beschreien, um Gottes Willen nicht, aber irgendwann wird er mal einen Fehler machen.
Nein. Hat er noch Zeit fürs nächste Jahr, dann für die Saison bei Bayern. Sind ein paar mehr Spiele.
Man merkt Gerd Delling vielleicht nicht unbedingt Fan des Stern des Südens. Aber ja, also es ist ja wirklich so, dass man sich ja auch als Keeper oder als Mannschaft generell in so ein Turnier reinbeißen kann und Oliver Kahn hat das ja geschafft, musste er aber auch gegen die USA, im Gegensatz zu den Paraguayern, haben die USA nämlich wirklich sehr, sehr gut in der Offensive gespielt. Er hat es aber geschafft, Ballack, Tor, 39. Minute, dann hat Oliver Kahn alles weggehauen, was auf den Kasten kam und so stand, wie Marcel Reif das ein bisschen zähneknirschend und ungläubig gesagt hat, Deutschland im Halbfinale gegen, das wisst ihr noch, oder? Halbfinale Deutschland gegen Südkorea.
Ja.
Und da geht es jetzt so ein bisschen los. Wir haben gerade über einige Gewinner dieses Turniers gesprochen. Und wenn wir über Südkorea reden, ja, die südkoreanischen Fans gelten auch als Gewinner. Die waren ja sehr emotional, sehr enthusiastisch, sehr farbenfroh, sehr lautstark, sehr involviert, sehr engagiert. Die Verlierer waren allerdings die Schiedsrichter bei den Spielen Südkoreas. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Südkoreaner haben in ihrem Turnierbaum oder in ihrem Verlauf unter anderem gegen Spanien und gegen Italien gespielt. Gegen Italien im Achtelfinale. Es gab teilweise hanebüchene Fehlentscheidungen zu Ungunsten der Italiener. Es wurden reguläre Tore nicht gegeben. Es wurden Fouls nicht gepfiffen oder gelbe Karten wurden gegeben, obwohl es eigentlich keine Fouls waren. Also Südkorea, ich will nicht von einem Heimbonus, ja doch, ich muss von einem Heimbonus sprechen, es tut mir leid.
Aber hatte den Japan auch?
Bitte?
Hatte den Japan auch?
Die Japaner waren nicht so gut gelitten, die Japaner sind auch nicht so weit gekommen. Die sind gegen die Türkei im Achtelfinale mit 0-1 ausgeschieden und ich sag mal so, alles was ich gelesen und gesehen habe und auch in Erinnerung hatte, da ging alles mit rechten Dingen zu. Die Türken waren einfach stark, waren besser. 1-0, Ümit Davala. Später noch beim SV Werder gespielt und dadurch war Japan raus. Die Südkoreaner aber sind gegen Italien im Achtelfinale durch ein Golden Goal weitergekommen. Jung-Wan Ahn.
Ich wollte gerade sagen, das war der Posterboy.
Das war der Posterboy, ja. Das war der Mann von Perugia. Und er hatte doch die Italiener rausgeschmissen und der Präsident von Perugia, der war ja sowieso ein bisschen loco, der hat ja gesagt, dass Birgit Prinz unbedingt zu ihm kommen soll in seinen Verein. Er möchte gerne, dass Birgit Prinz Serie A spielt. Und die Idee ist jetzt nicht blöde, aber zumindest ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Er wollte aber Jung-Wan Ahn aus dem Kader schmeißen, weil er eben die Squadra Azzurra im Achtelfinale aus dem Turnier gekegelt hat.
Schön, wenn man das dann so persönlich nimmt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Totti hat in der Verlängerung gelb-rot bekommen. Es war wirklich verrückt und dieser Jung-Wan Ahn, der auch der Posterboy war, hat übrigens in der 5. Minute des Spiels einen Elfmeter verschossen. Da hat Buffon noch gehalten. Später hat er aber in der 117. getroffen. Ich glaube per Kopf sogar, es war so ein bisschen kurios, ich glaube es war per Kopf. Aber jedenfalls hat Güs Hiddink, der südkoreanische Trainer, seine Truppe wirklich gut eingestellt. Es war jetzt nicht nur der Schiedsrichter, weshalb die Italiener mit dem Trainer Giovanni Trapattoni und dem unglaublichen Sturm Totti Vieri Del Piero aus dem Turnier geschmissen wurden. Also wenn ihr euch anguckt, diese Mannschaft, ich gehe nur ein paar Namen durch, ich habe Buffon erwähnt, du hast noch Panucci, du hast Maldini als Kapitän, Zambrotta, Di Livio, Gattuso und so weiter. Und die Italiener sind wirklich ausgeschieden. Nächste Runde, wieder Schiedsrichterglück für die Südkoreaner, dieses Mal gegen das nächste Schwergewicht Europas, dieses Mal gegen Spanien. Es war ein Schiedsrichter aus Ägypten, der später auch zugab, dass es mehrere Fehlentscheidungen gab, nicht mit Absicht, aber er hat es zumindest zugegeben. Das Spiel ging 0-0 aus, nach 90 Minuten, auch nach 120. Es musste ins Elfmeterschießen gehen. Und da hat Südkorea das Spiel gewonnen im Elfmeterschießen, weil Joaquin am Keeper der Südkoreaner scheiterte. Auch die Spanier, ne? Casillas, Baraja, Puyol, Hierro, Gaizka Mendieta, Morientes, Luis Enrique. Also es war, und eben der unglückliche Joaquin, der heute immer noch spielt bei Betis Sevilla und damals eben den letzten Elfmeter der Spanier verschossen hat. Und so stand also Deutschland gegen Südkorea im Halbfinale. Schiedsrichter da übrigens Urs Meier, alter Bekannter. 4 Jahre später sollte er Experte sein fürs ZDF, zusammen mit Jürgen Klopp. Dieses Halbfinale gegen Südkorea. Ich meine, die südkoreanische Mannschaft, die muss ich euch jetzt nicht groß vorstellen, weil ich glaube, da kennen wir außer Jung-Wan Ahn kaum jemanden. Ich gehe gerade mal so durch.
Aber was ist denn mit dem...
Jisung Park, der ja später Manchester bei Man United noch wirklich sehr erfolgreich war. Aber die meisten Spieler, Duri Cha, klar, der Sohn von
Dongun Cha. Ja.
Aber die meisten kennen wir jetzt so nicht, ohne jetzt respektlos zu sein. Der Trainer, dafür umso bekannter, Güs Hiddink, dem ja auch nachgesagt wird, dass er seine Mannschaften bei großen Turnieren, zum Beispiel hier Südkorea, später auch Russland, immer wirklich vor allem konditionell auf Zack gebracht hat, weshalb es hier und da auch immer mal wieder Dopinggerüchte gab. Nur so viel dazu. Die Geschichte muss auch erzählt sein. Aber Deutschland hat sich dann eben gegen Südkorea durchgesetzt.
Neuville, da müssen die anderen ran. Innen läuft Bierhoff mit. Und Ballack! 1-0! Der Mann mit dem Zug zum Tor, ich hab's Ihnen gesagt, für Tore ist er immer gut. Drittes WM-Tor von Michael Ballack, Und wieder ein ganz, ganz wichtiges. Und hier bereitet sein Clubkamerad Neuville vor.
Heribert Fassbender. Nachdem wir schon Marcel Reif und Johannes B. Kerner gehört haben, der nächste, den wir nicht mehr als Kommentator heutzutage hören, nämlich Heribert Fassbender, Ballack, natürlich Ballack, muss man sagen, Vorlage für Neuville. Ich habe gesagt, der Neuville, der ist immer so ein bisschen unterm Radar, war ja jetzt auch kein Lautsprecher. Und Deutschland hat sich damit 1-0 durchgesetzt. Der Schiedsrichter hat diesmal keinerlei Fehler gemacht, egal ob absichtlich oder unabsichtlich. Paul Breitner war auf jeden Fall happy darüber.
Er hat dann richtige Schiedsrichter aufgestellt, als Spanien für uns weg war, Italien war weg auf dem Weg. Ja. Dann hat er gesagt, so, jetzt brauchen wir einen richtigen, damit die Koreaner nicht meinen, sie bekämen vielleicht will mal was geschehen.
Mit ihm meint er den FIFA-Präsidenten. Bei Oliver Welke so meinte so, Mensch, da hat der FIFA-Präsident aber vorher immer die richtigen Schiedsrichter eingesetzt. Und dann meint er nur, ja, aber dann zum Glück, damit Deutschland nicht auf Spanien und oder Italien treffen könnte. Haben Sie
das war ja schon
so?
Sepp Blatter damals.
Müsste gewesen
sein. Ja, 98 ist das, glaube ich, geworden.
Ja.
Wie, hat er einen Schweizer eingesetzt dann.
Wie empfindet ihr das so, wenn, ich meine, das ist ja das erste Turnier gewesen, wo du einen leichten Turnierbaum hattest und dann gegen Überraschungsteams dann in den wirklich großen Spielen dann spielst. Ich denke mir dann manchmal, es wäre irgendwo so ein, am Ende so ein angemessenerer Erfolg, wenn du wirklich gegen die ganz großen Namen dann auch im Halbfinale spielst.
Ja, ich finde, es kommt darauf an, wie du gegen die kleineren Namen spielst. Also wenn du jetzt gegen Paraguay, USA und Südkorea 3-0, 2-0, 3-1 gewonnen hättest, dann würde ich jetzt nicht heutzutage denken, ja, wir hatten aber auch den leichteren Weg, weil sie eben auch vielleicht gut gespielt hätten. Aber so war es ja irgendwie, also gefühlt, es war ja 1-0, 1-0, 1-0. Und das war ja so diese Kirsche auf dieser Torte, leichter Weg und dann auch noch immer nur mit einem Torunterschied gewonnen. Und wenn ich euch jetzt noch sage, gegen wen die Brasilianer gespielt haben, die haben sich in der Gruppe als Erster durchgesetzt und haben dann im Achtelfinale Belgien mit 2-0 besiegt. Belgien damals natürlich noch nicht der heiße Scheiß wie heute, aber keine so schlechte Mannschaft. Haben im Viertelfinale gegen die Engländer gewonnen und lagen hinten mit 0-1. Michael Owen. Und gewinnen dann noch 2-1. Und da ist ein interessantes Tor gefallen, könnt ihr euch noch erinnern? Ich sage nur Ronaldinho und sage nur David Seaman.
Oh, and Seaman's been beaten. It's a goal. It's Ronaldinho.
Und eben jener Ronaldinho, halb rechts, Hand schüttelt den Kopf, hast du nicht mehr auf dem Schirm.
Dass der damals schon dabei war? Nee.
Ronaldinho,
und hey, da kommt noch was.
Ronaldinho halb rechts, Strafraumkante, Freistoß und er chippt den Ball in die Mitte und chippt ihn nicht auf den Kopf von Ronaldo oder von Rivaldo, sondern über den Mann mit dem Pferdeschwanz, über David Seaman, rüber ins lange Eck. David Seaman macht sich lang und länger und damals hat der deutsche Kommentator natürlich gesagt, im Gegensatz zu unserem Kollegen aus England hier gerade, klar, naja, die Engländer und ihre Torhüter. Also dieses Tor werde ich immer mit diesem Spiel in Verbindung bringen. Das war also der Viertelfinalsieg der Brasilianer gegen die Engländer. Nach 0-1 hinten noch 2-1 gewonnen. Übrigens in dem Spiel Ronaldinho auch noch mit Rot runtergeflogen wegen grobem Foulspiel. Deswegen hat er dann im Halbfinale gefehlt. Das hat man dann gegen die Türken gespielt.
Da ist was Tolles passiert mit Rivaldo.
Da ist was Tolles passiert. Magst du es uns erzählen?
Die Eckfahne.
Ja, also er hat starke Kopfschmerzen bekommen, nachdem er einen Ball ans Schienbein bekam. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Jetzt musst du aber noch erzählen, was dem Gegenspieler passiert ist, der diesen Ball geschossen hat.
Hat er rot bekommen?
Ah, ja, hallo.
Ja, ja.
Es hat ein Tor.
War das, ich komme gleich drauf. Oder mach weiter. Es dauert doch 2 Sekunden länger. Aber ich wollte gerade überlegen.
Ich nehme es zurück. Er hat gelb bekommen.
Gelb,
nicht
okay.
Rot bekommen.
Aber
leid.
Ich wollte trotzdem wissen, wer es war. Und ich habe gedacht, ich komme gleich
es
drauf.
Es haben 2 Spieler gelb bekommen. Es war Tugay und Hassan Şaş. Einer von beiden hat auf jeden Fall dafür gelb bekommen und Rivaldo stand an der Eckfahne, wollte in der Ecke schießen, hat sich natürlich aufreizend viel Zeit gelassen, denn die Brasilianer haben zu dem Zeitpunkt schon 1-0 durch Ronaldo geführt und einer der Türken hat eben den Ball etwas beherzter Richtung Rivaldo geschossen, der hat den Ball so zwischen Schienbein, Knie irgendwo abbekommen und er hielt sich den Kopf und fiel um. Und der Schiedsrichter dachte, oh, wenn einer der Künstler hier umfällt, da muss was passiert sein. Zack, gelb.
Aber immerhin nur gelb.
Das war Kim Milton Nielsen. Ja. Kennen wir alle noch als auch Champions League erfahrenen Schiedsrichter aus Dänemark. Und diese türkische Truppe hat damals übrigens sehr viel Spaß gemacht. Also es war nicht so, dass das klar war, dass die Brasilianer da gewinnen. Am Ende haben sie auch nur 1-0 gewonnen. Yildiray Başdürk,
ja,
auf der Höhe seiner Kunst.
Auch der hatte ja mit Leverkusen die Champions League, ja, im Finale verloren.
Und dann, also neben dem Künstler im Mittelfeld, waren dann eben auch noch so Beißer wie Emre zum Beispiel, Ümit Davala hinten als Außenverteidiger.
Die hatten noch so einen Stürmer mit langen Haaren, der kam aus dem Allgäu.
Ilhan Mansis.
Ja, Ilhan Mansis.
Der, genau, sollte später noch einige Tore erzielen. Ilhan Mansis, ja, so ein bisschen der Jungwan Ahn, genau, der Türkei, genau, Posterboy. Ja. Wenn man ihn heute googelt, dann steht da, Ilhan Mansis, also auf seiner Wikipedia-Seite, ist Schauspieler, Eiskunstläufer und ehemaliger Fußballprofi.
Ja. Ja,
das ist total geil.
Eiskunstläufer.
Ja. Ilhan Mansis. Und ja, der ist aus dem Allgäu, Mario, sagst du?
Ich glaube, der kam aus
Kempten. Ja. Der ist in Kempten geboren, nicht ganz weit weg von Marios Heimatstadt.
35 Minuten.
Ja. War in der Jugend beim SV Lenzfried oder Lenzfried, keine Ahnung, beim FC Kempten und dann beim FC Augsburg.
Mhm.
In
der sagt er das über dich auch, wenn er unseren Podcast hört? Hier der Mario Harter, das ist doch einer.
Aus dem Allgäu?
Ja, früherer Eiskunstläufer, sagt er.
Und immer ein Schauspieler dabei gewesen. Ja. Immer ein Schauspieler gewesen. Also, Brasilien 1, Türkei 0.
Damit ich muss noch ganz kurz was sagen, weil ich noch über Hans' Frage nachgedacht habe mit dem Weg, ob man sich da die großen Namen wünscht, damit es verdienter ist oder nicht. Letztendlich Halbfinale gegen Südkorea. Wir wissen, wie es ausging. Wir schauen jetzt mal weiter. Nächste WM 2006, Halbfinale Italien. Großer Name, Deutschland raus. Eine WM weiter, Halbfinale Spanien. Puyol 1-0, Deutschland raus. Heißt,
was ist dir lieber?
Ja. Willst du einen großen Namen, fliegst raus im Halbfinale oder sagst du dir dann, okay, ja,
2014, komm, was ist dir lieber, Boris Büchler? Ich setze mich jetzt in die Eistonne.
Ja, aber 2014 haben wir eben Brasilien und Argentinien geschlagen und deshalb...
Wir vor allem.
Ja, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Aber,
nein, ist klar.
Aber es fühlt sich am Ende eben, und das muss jetzt auch keine lange Diskussion werden, weil jeder da auch einen anderen Blick auf die Turnierbäume oder auf so einen Turnierverlauf hat. Ich finde immer nur, es ist eben... Wie man so schön sagt, bei einem großen Turnier willst du dich auch gegen die ganz großen Nationen messen.
Richtig, das stimmt auch. Und 2010 hat Deutschland zuvor ja auch Argentinien und England schon rausgeworfen. Das waren ja auch große Namen.
Das war zum Beispiel ein krasser
Turnier. Das war wirklich ein sehr, sehr harter Weg bis dahin. Das ist schon klar. Aber ich gucke natürlich lieber die großen Spiele an gegen die großen Namen. Aber wenn man es jetzt einfach nur aus Fansicht sieht und ist mir jetzt wurscht, ob ich jetzt Deutschland-Fan bin oder Bayern-Fan oder egal, kann sich jeder jetzt aussuchen, was er da einsetzt, schaut man seiner Mannschaft am liebsten zu gegen große Namen. Oder dann vielleicht doch lieber so, dass man beim Gewinnen zuschaut.
Und man muss ja auch fairerweise sagen, 2018 war Südkorea ja auch ein ganz, ganz großer Name. Ne?
Ja, genau, ja. Ich kann sagen. Und Mexiko war und ja auch unschlagbar.
Auch.
Und Schweden erst, ja. Oh mein Gott. Naja, also Spiel um Platz 3 dementsprechend Südkorea gegen Türkei, die beiden Überraschungsteams. Dort, wisst ihr noch, wer gewonnen hat? Es war?
Die Türkei.
Richtig. 3-2, Doppeltorschütze Ilhan Mansis aus dem Allgäu. Da übrigens Hakan Şükür nach wenigen Sekunden in der ersten Minute da getroffen, das bis dahin schnellste WM-Tor der Geschichte. Hakan Şükür dann übrigens auch zum Spieler des Spiels um Platz 3 gewählt worden. Also dann Finale in Yokohama, wir haben es gesagt, fast 70.000 Zuschauer. Also eine richtige Bühne für zwei große Fußballnationen, die bis dahin erfolgreichsten bei WMs, erfolgreichsten Teams der WM-Geschichte mit einem nicht weniger erfolgreichen und bekannten Schiedsrichter, nämlich Pierluigi Collina aus Italien. Mhm. Der Mann mit den Augen, die dich auf jeden Fall ruhig gestellt haben, wenn du mal irgendwie was zu meckern hattest, glaube ich. Also der hätte den Südkoreanern, glaube ich, nicht irgendwie noch geholfen.
Der hat doch als Dankeschön für ein Freundschaftsspiel mal einen Föhn geschenkt bekommen.
Das ist die Geschichte, die immer wieder hervorgeholt wird. Genau, der
DFB
hat damals in jedem Freundschaftsspiel, auch in jedem Quali-Spiel immer so ein Goodie-Bag gehabt. Im Hotel der Schiedsrichter stand die dann im Hotelzimmer und da war immer ein Föhn mit dabei, weil irgendeine deutsche Firma, ich weiß nicht, Braun oder irgendwas, das dann halt gesponsert hat. Leider eben auch bei Pierluigi Collina. Also das Ding war nicht individualisiert, dieser Geschenkekorb, sondern war für jeden gleich.
Naja, im Winter kann man sich ja auch die Brusthaare föhnen.
Du guckst gerade so in die Runde so, macht ihr das auch? Sagt ja, ihr macht das auch. Egal, wir gehen jetzt ins Finale. Deutschland gegen Brasilien. Ich werde euch jetzt nicht fragen, ob ihr es geguckt habt. Natürlich habt ihr es geguckt. Und ja, wollen wir es uns anhören?
Mm.
Ja, komm her. Wir hören es uns an.
Rivaldo, ansatzlos, Achtung! Da ist das 1-0. Kahn kann den Ball nur abprallen lassen. Ronaldo macht seinen 7. Treffer. 67. Minute, 1:0 für Brasilien. Die von Kleberson. Auf rechts oder halb rechts, je nachdem, immer noch Kleberson. Rivaldo lässt durch. Hat Ronaldo gesehen. Das zweite Tor, 2:0. 79. Minute. Doppelschlag des Il Fenomeno. Das Spiel ist aus. Brasilien ist Fußballweltmeister 2002.
Ja, bitter. Ich weiß noch, also wie geknickt ich damals war. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, also klar, die Brasilianer gewohnt stark und wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, das fällt mir jetzt gerade auf, Michael Ballack war nicht dabei. Deutschland hat nicht nur in dem Spiel gegen Kamerun viele gelbe Karten bekommen, sondern eben auch in der K.O.-Runde und Michael Ballack hat eben in der K.O.-Runde zweimal die gelbe Karte bekommen, eben auch gegen Südkorea, letzter Mann.
Von Urs Meier.
Von Urs Meier.
Hat sich geopfert und das
hat
Foul.
Hat sich geopfert, hat ja auch noch das Tor erzielt gegen Südkorea und aber eben auch die gelbe Karte gesehen und deswegen fehlte er.
Und auch da ist ja die Erzählung auch dann 2006 nochmal wieder aufgewärmt worden, dass eben Thorsten Frings dann im Rahmen dieser Rudelbildung mit den Italienern eben dann auch gesperrt wurde für das Spiel. Mhm. Nicht gegen die Italiener, sondern gegen die Argentinier natürlich. Und gegen das Spiel, für das Spiel gegen Italien gesperrt wurde, so war es ja damals mit Michael Ballack nicht anders. Und ich weiß gar nicht, ob im Vorfeld dann, also 2002, das dann sehr stark thematisiert wurde, macht ja total Sinn, weil wenn wir Michael Ballack als den ausschlaggebenden Spieler nicht dabei hatten. Und trotzdem finde ich, ist er im Spiel gar nicht, also man hat ihn nicht so krass vermisst.
Genau, denn es gab zum Beispiel beim Stand von 0-0 aus rund 30 Metern Oliver Neuville in der 49. Minute an den Pfosten. Das war, also das erzählen ja auch ganz viele noch.
War es nicht Bernd Schneider auch noch?
Nee, also es gab einen Pfostentreffer von den Deutschen.
Hatte nicht Schneider noch einen guten Freistoß? Auch wenn
ja, genau, es gab eine gute Chance, aber die war nicht an den Pfosten, so wie eben Oliver Neuville.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch Kleberson übrigens an die Latte, auch ein unglaublicher Schuss. Das hatte ich übrigens total vergessen. Ich dachte irgendwie Neuville an den Pfosten und dann die beiden Buden von Brasilien. Aber es gab eben auch noch Klebersons Hammer, auch aus der Distanz. Da hätte Kahn auch nur hinterher gesehen. Der Ball ging dann eben an den Querbalken. Ja, in der 67. Minute war es soweit. Ansatzlos hat Belareti gerade eben geschrien. In den Nachthimmel Yokohamas. Oliver Kahn hat den Ball nur so prallen lassen, wie er es ja 2 Jahre später gegen Ivan Klasnic auch nochmal gemacht hat beim Meisterschaftsfinale in München gegen Werder. Hier eben gegen den Schuss von Rivaldo. Er hatte eine Fingerverletzung, die hat ihn nachhaltig beeinflusst. Negativ hat er auch gesagt. Nachschuss Ronaldo, natürlich Ronaldo. Es war in dem Moment sein 7. Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Und es war nicht sein einziger im Finale, denn 12 Minuten später fast der Doppelschlag sozusagen. Ronaldo auch so aus 17, 18 Metern völlig humorlos, völlig trocken, der Ball kommt von der rechten Strafraumkante zu ihm und er ansatzlos mit der Innenseite schiebt er den rein. Kahn geht noch hin, kann den Ball aber nicht parieren und so stand es dann nach 79 Minuten eben 2-0.
Und wir müssen uns über die Frisur von Ronaldo
unterhalten. Ja, danke,
dass
du sagst. Ja. Wir haben das ja bei der WM 98-Folge schon mal angedeutet. Auch da haben wir in dem Rahmen gesagt, wir müssen dringend mal eine Ronaldo-Legenden-Folge machen.
Unbedingt.
Irgendwo ist ja Ronaldo auch
nicht
so.
Nicht zuletzt auch, weil Valladolid, sein Club, von dem er Präsident und Besitzer ist.
Er ist ja gleich mit dem Fahrrad gefahren.
Jetzt ist er in La Liga aufgestiegen. Allein wegen sowas schon. Allein, dass er.
Ja, und auch für die ganze. Also für die jüngere Generation ist ja, Ronaldo ist ja ein klassisches Google-Opfer, weil wenn du heute Ronaldo eingibst, kommst du immer bei CR7 raus.
Und dann heißt es immer der dicke Ronaldo und da kriege ich immer einen dicken Hals, weil ich dann immer sage, nein, der echte Ronaldo, il Fenomeno.
Aber er hatte mit Abstand die hässlichste Frisur, die du bei einem Fußballturnier
wisst ihr warum?
Er hatte so einen komischen Lappen da oben.
Wisst ihr, warum er diese Frisur hatte?
Das haben wir, glaube ich, auch schon mal.
Nee.
Haben wir nicht.
Haben wir noch nicht besprochen. Also ich habe es zumindest zum ersten Mal gestern, als ich über das Finale mich habe einlesen müssen oder einlesen
Also ich sage heute zu Haaren gar nichts mehr. Ich habe mich eben schon peinlich vertan bei Colina.
Also er, ganz ehrlich, war selber nicht zufrieden. Achso, für jeden erstmal, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Er hatte sich quasi den Kopf rasiert, außer vorne so einen kleinen Teil. Also so ein kleines Dreieck hat er, oder so ein Halbkreis besser gesagt, hat er nicht rasiert.
Also stellt euch
da hing das
Haar noch. Stellt euch den Frank Kramer Kinnbart vor, quasi auf den Kopf von Ronaldo verpflanzt.
Und er selber mochte das übrigens auch nicht. Er hat gesagt, dass er sich gegen Ende der WM kaum noch selber im Spiegel ansehen wollte. Er hat hinterher in Interviews gesagt, es war schrecklich und ich entschuldige mich bei allen Müttern, die mit ansehen mussten, wie ihre Kinder den gleichen Haarschnitt bekamen. Und jetzt ist die Frage, warum hatte er dieses, ja, nicht Bermuda-Dreieck, aber dieses Haardreieck, sag ich mal. Also so kurios diese Idee dahinter war, so einfach ist eigentlich der Gedanke, die Frisur sollte ablenken. Und das hat die Frisur auch geschafft. Alle haben bei der Nationalhymne während des Spiels, Bela Reti auch mehrmals, über diese Haare, wenn man es denn Frisur nennen mag, dann über diese Frisur geredet. Denn er hatte kurz vorm Halbfinale gegen die Türkei Knieprobleme. Und für die Medien, vor allem in Brasilien, gab es kaum ein anderes Thema.
Weil es ja 98 auch schon dieses Riesenthema
genau,
mit ihm
genau.
gab. Ja, ja.
Da war ja dieses Problem, dass er irgendwelche Anfälle hatte und man
dass
nicht genau wusste,
vom
Finale
gegen Frankreich,
wo man nicht wusste, hat Nike am Ende ihn mehr oder weniger dazu gezwungen oder den brasilianischen Verband dazu gezwungen. Und hier hatte er Knieprobleme vorm Halbfinale gegen die Türkei. Und für die Medien, ich habe es gesagt, in Japan und Südkorea, aber vor allem in der brasilianischen Heimat, gab es kein anderes Thema als kann Ronaldo spielen, das Kniegelenk der Nation sozusagen. Und er hat gesagt, also habe ich den Haarschnitt gemacht, damit die Leute nicht mehr über mein Knie reden. Er hat gesagt, ich sah meine Teamkollegen an und habe gefragt, gefällt es euch? Und sie haben alle gesagt, nein, furchtbar. Und dann hat er gesagt, also genau richtig. Und das finde ich so geil. Das war mein großer Lerneffekt bisher schon. Man muss dazu sagen, Oliver Kahn, wir hören uns einfach mal an, was Oliver Kahn komplett zu diesem doch recht dämlichen ersten Gegentor zu sagen hatte nach dem Finale.
Es gibt natürlich heutzutage, gerade bei den neuen Bällen, gibt es überhaupt keine Bälle mehr, wo man unterschätzen darf. Und der Ball war natürlich auch mit einem fiesen Unterschnitt geschossen. Aber wie gesagt, von 100 Bällen fange ich normalerweise 99. Aber es kommt immer mal vor, dass einem einer mal rausrutscht und das ist eben da passiert. Und dann hat man noch das Pech, dass eben auch keiner da ist, der dann für einen mal retten kann, sondern ist dann der gegnerische Stürmer da und so kommt es dann zu diesem Tor.
Das war unmittelbar.
Nein.
Ich wollte sagen,
im Hintergrund Partymusik gehört. Das war am Frankfurter Römer, wo die Mannschaft rund um Rudi Völler damals empfangen wurde und auch gefeiert wurde.
Und trotzdem sehr gefasst, super. Sehr, sehr sachlich einordnend. Ja.
Die Bilder sind ja auch ikonisch, ne? Also die Bilder, wie Oliver Kahn am Pfosten lehnt und auch von Ronaldo und von den eigenen Mitspielern von Rudi Völler getröstet wurde, aufgebaut wurde. Ich glaube gar nicht so sehr, dass er die da alle realisiert hat. Ich glaube, da fährt ja auch so ein Film an dir vorbei. Oder es fällt ja auch so viel ab von dir. Aber dieses Bild werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen.
Vor allem, weil auch Oliver Kahn, nochmal zum Thema Frisuren, ja auch so einen ganz anderen Look hatte in diesem Turnier. Ne? Das hatte ja auch so was, sowas sehr Kämpferisches. Und er war ja auch irgendwo der prägende Kopf am Ende auch dieses Turniers. Und ich habe mich damals, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also was wir in dem Moment empfunden haben, als dieser Fehler zustande gekommen ist und Ronaldo eben da war, wo ein Ronaldo in diesem Turnier stehen musste. Irgendwo war so dieser enttäuschende Eindruck da und dann dachte man sich aber auch so, es war bis hierhin irgendwie auch zu schön, um wahr zu sein. Also das, was Günter Netzer ja ganz am Anfang der Folge auch andeutet, irgendwo hat man dem Braten nicht so ganz getraut.
Man muss ja auch dazu sagen, ein Jahr vorher hat er das Champions-League-Finale nicht alleine gewonnen, aber ja zumindest Kahn, die Bayern, im Elfmeterschießen, ich glaube zweimal pariert gegen Valencia, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ging es ja schon so los, dass er der Titan war und auch der Superstar war. Und vorher war Oliver Kahn ja immer, hatte er immer so ein bisschen so eine, ich hoffe, ich trete jetzt vor allem Oliver Kahn nicht so nah und auch keinem Bayern- und Oliver Kahn-Fan, immer so ein bisschen provinzielleres, ne, so der schreit und dann wurden ja auch Bananen geworfen und so weiter. Aber mit diesem gewonnenen Champions-League-Finale 2-1 ging das ja so ein bisschen los, so dass er sich auch wandelte. So ein bisschen auch so der Dressman, der dann die Haare kürzer hatte. Dann gab es ja noch diese Geschichte da, dann später noch mit einer jüngere Freundin und dies und das. Also er wurde auf einmal auch für den Boulevard und auch für Unternehmen als Werbepartner, als Werbefigur auch auf einmal interessant und relevant. Und du hast jetzt auch gemerkt, dieses Interview hätte er 3 Jahre vorher nicht geführt. So ein gefasstes, eloquentes und gut gewähltes Interview in seinen Aussagen, das hätte er so nicht gefühlt. Die haben ihn da gerade draußen gefeiert, er hat gesagt, ihr habt mich getragen durch dieses Turnier und uns getragen, was wäre denn hier los, wenn wir es gewonnen hätten und Frankfurter Römer, alles bumsvoll, als wenn die Weltmeister geworden wären.
Ja, ich meine, es ist natürlich klar, dass Deutschland ohne Oliver Kahn niemals bis ins Finale gekommen wäre. Wir haben das ja jetzt gerade gehört, was er alles gehalten hat auf dem Weg dahin. Nichtsdestotrotz ist es für ihn schon ein richtiger Mist gewesen, dass ihm das ausgerechnet im Finale passiert. Es ist, du hast vorhin schon gesagt, einmal noch passiert dann gegen Klasnitz ein paar Jahre später, aber so oft hat er nicht solche Fehler gehabt. Einmal noch gegen Roberto Carlos bei einem Freistoß im Olympiastadion irgendwann im Februar, da war es aber, wir haben vergangene Woche darüber geredet, da war es wieder drinnen kälter als draußen in dem Stadion, da sind allen die Finger abgefroren, inklusive Kahn. Das war auch noch so ein kleiner Lapsus, aber ansonsten ist natürlich das WM-Finale echt der denkbar ungünstigste Moment für so einen Fehler. Und trotzdem wäre Deutschland niemals dort gelandet ohne Oliver Kahn.
Deswegen gilt Oliver Kahn, ich habe so ein bisschen mir vorher überlegt, Gewinner, Verlierer von diesem Turnier.
Ja, und ich glaube,
gilt Oliver Kahn trotzdem als Gewinner dieses Turniers.
Absolut, und ich glaube, er hatte sich für die WM 2006 extrem viel vorgenommen, weil er weiß, er hat da noch was gut zu machen und die WM ist in Deutschland und der war motiviert bis echt unter die Haarspitzen. Und dann kam da alles ganz anders und das hat mir für Kahn als Person das schon stimmt. echt extrem leid getan.
Ich habe auch gerade den Gedanken im Kopf gehabt, wenn er jetzt hier in dieser Runde sitzen würde, würde ich ihm gerne die Frage stellen, was war für ihn am Ende aus sportlicher Sicht schmerzvoller? Also der Fehler in Yokohama nach einem märchenhaften Turnier, also aus seiner Sicht, oder die Ausbootung vor der WM 2006? Und du hast es... Du hast es aber eben eigentlich schon beantwortet, weil ich glaube, der Sportsmann Kahn, der immer durch Ehrgeiz seine Karriere geprägt hat, hatte wahrscheinlich sich einfach über Monate ausgemalt, dass er bei der WM 2006 das Ganze irgendwie wieder gut macht.
Mhm. Ja, absolut. Das stimmt schon. Und er hatte sich nicht nur für die nächste WM in 4 Jahren oder vielleicht auch die EM in 2 Jahren einiges vorgenommen, sondern er hat auch da am Frankfurter Römer so ein bisschen in die Zukunft der Nationalmannschaft geblickt und hoffte auch so ein bisschen, dass dieses Turnier, auch wenn jetzt nicht spielerisch das Ganze überzeugte oder überragend war, dass das Turnier für Fußball-Deutschland einen positiven Effekt hat.
Ja, ich kann nur von mir sprechen. Also ich hatte ja zu meiner Zeit auch riesengroße Vorbilder, wenn man nur an die Weltmeisterschaften von früher denkt. Und ich weiß, was für eine Sogwirkung das haben kann, gerade Weltmeisterschaften, weil das natürlich das Allerhöchste ist. Und da die jungen Leute zuschauen und wenn man sich dann so präsentiert, wie wir das gemacht haben. Und wenn wir es geschafft haben, dass viele Jugendliche zum Fußball gekommen sind durch unser Auftreten, dann ist das vielleicht viel, viel mehr wert als jeder Pokal.
Schon verrückt, oder? Also A, dass im Hintergrund Wolfgang Petri läuft, aber auch, dass jemand wie Oliver Kahn sagt, dass durch uns die Jugendlichen oder mehr Jugendliche zum Sport, zum Fußball gekommen sind, das ist vielleicht sogar mehr wert als jeder Pokal. Also von einem so krassen Ehrgeizling, Hans, du hast es ja auch gerade schon gesagt, wie Kahn, hätte ich das am wenigsten erwartet, deswegen habe ich diesen Ton noch mit rausgesucht. Also da war ich ein bisschen, da saß ich so da, irgendwie, wer bist du, was hast du mit Oliver Kahn gemacht? Und er sagt ja, dass das irgendwie einen tollen Effekt auf die Zukunft und die Jugendliche und die gucken dann mehr Fußball und werden Fans. Ja, da habe ich mir so gedacht, wenn du wüsstest, Alter. Weil Rudi Völler, der da auch mit ein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler.
Danke, dass du jetzt darauf eingehst, weil das hätte ich sonst auch gesagt.
Ja, der wird ja schon im kommenden Jahr nicht mehr ganz so wohlgelitten sein. Und das ist ja auch das, und da kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge, was wir immer wieder gesagt haben, 2002 war eine Anomalie. Das war so seltsam, weil 2000 war Quatsch von der deutschen Mannschaft, da haben sie wirklich, wirklich nichts gezeigt. 2004 noch weniger als nichts. Und dann wurde es durch Jürgen Klinsmann und Joachim Löw dann erst und auch durch Poldi und Schweini und so weiter, erst wieder richtig gut.
Ja, das war ein Ausreißer nach oben, der einiges übertüncht hat. Das muss man echt sagen, weil ohne Ballack und ohne Kahn hätte das sich nahtlos in die Reihe eingefügt. Und das wäre nicht besser gewesen, aber es wäre ein klareres Bild gewesen.
Ja, und hätte, stell dir vor, Michael Ballack wäre nicht gesperrt worden und hätte am Ende im Finale noch ein Tor gemacht, Deutschland wäre Weltmeister.
Ja, dann soll es so sein, das ist völlig wurscht.
Ja, ja, da würde niemand halt darüber reden. Gewesen. Aber so, wir haben ja auch mit Lukas Vogelsang in der, ich glaube es war die EM 2000 Folge, drüber gesprochen, dass dieses Turnier hier so unrepräsentativ war, weil du natürlich auch mit diesen ganzen Leuten wie Carsten Ramelow und Christian Ziege bis ins Finale gekommen bist, weil du eben Paraguay, Südkorea, USA, das ging. Und da hast du dich durchgewurstelt. Und das will ich so zum Ende hinaus dann auch nochmal so für mich festhalten, wie durchschnittlich die deutsche Mannschaft war, abgesehen von Michael Ballack und Oliver Kahn.
Genau. Und was du ja jetzt schön einfach zusammengefasst hast, September 2003, dann also der legendäre Weißbier-Auftritt, wohlgemerkt.
Anderthalb Jahre später.
Weil ich mir das eben auch nochmal angeschaut habe, das Foto, also zum einen diese hässlichen Stühle auch, in denen er da drin sitzt mit Waldi Hartmann und vor allem auch dieser Trainingsanzug. Ne? Und ja, Rudi Völler, das ist für mich auch so ein Bild von der WM 2002 in diesem in diesem braunen, also in diesem Braunton
also
Anzug.
Braun, es war genau. Hornhaut Umbra hat das Otto früher genannt.
Ja, und trotzdem, weil ja auch Rudi Völler jemand ist, der als Spieler, als Funktionär später den Fußball auch krass geprägt hat. Das ist zwar am Ende kein ruhmreiches Kapitel, so, aber trotz all dem stand er als Trainer im WM-Finale. Und weil wir auch anfangs über den Kader gesprochen haben, über die Helden aus der zweiten Reihe, wer hat dort irgendwo das Team zusammengehalten, am Ende wird auch Rudi Völler einen ganz großen Einfluss auch als Trainer gehabt haben.
Michael Skibbe übrigens, so viel noch der Vollständigkeit halber, war sein Assistent. Da hat man dann auch später gesagt, dass Skibbe vor allem die Trainingsarbeit gemacht hat und Rudi Völler die Ansprachen, so ein bisschen Klinsmann-Löw-mäßig.
Ja.
Oliver Kahn hat übrigens beim gleichen Interview, auch da am Frankfurter Römer, nochmal erzählt, dass er noch nie sich so wohl gefühlt hat bei einer Nationalmannschaft wie mit dieser Truppe da. Er hat gesagt, ich will gar nicht mehr weg. Thomas Helmer war der Interviewer damals, der gesagt hat, ja Olli, und jetzt, wie geht's, was als nächstes, jetzt Urlaub oder was? Und er meinte, ja, ich freue mich jetzt vor allem meine Familie, meine Tochter wieder zu sehen, aber ganz ehrlich, die Truppe hier ist so cool, ich will gar nicht in Urlaub. Und dann sagt Thomas Helmer, hohoho, und das will was heißen. Also ne, irgendwann hast du ja auch Lagerkoller und erst recht nach so einem Tiefschlag im Finale, wo du kurz davor bist, den größten Erfolg deiner Karriere zu holen. Und dann sagt er einfach, die Mannschaft war so super.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie schön, dass man immer denkt, ja, Holzfuß hier oder das war nur ein 1-0 gegen Paraguay. Mhm. Aber wenn die Stimmung wenigstens gut war, das ist ja dann auch nochmal schön. Gerade mit diesen Jüngeren, mit Metzelder, mit Frings, mit Kehl und so weiter. Also mein Lerneffekt war auf jeden Fall, hab nochmal dieses ganze südkoreanische Fans, südkoreanisches Schiedsrichterglück, das habe ich mir nochmal so reingezogen.
Gus Hiddink vor allem auch als Trainer.
Gus Hiddink als Trainer, ja. Der auch gesagt hat irgendwie, ich habe hier ein Projekt und das war's. Genau wie er es mit den Russen gemacht hat, wie er es mit vielen anderen Ländern auch gemacht hat. Ein Projekttrainer, den ich auch total sympathisch finde und sehr gerne mal in der Bundesliga gesehen hätte. Bei Dortmund, bei den Bayern, bei Gladbach oder wem auch immer. Aber es hat leider nie sollen sein. Sie haben den anderen Niederländer geholt bei den Bayern. Auch nicht langweilig geworden, aber ich hätte Gus Hiddink sehr gerne in der Bundesliga gesehen.
Wo wir gerade bei den Niederländern sind, also dieser berühmte Song, dieser Schmähsong, ohne Holland fahren wir zur WM. Ich bin ja in Bad Bentheim an der holländischen Grenze groß geworden und das war natürlich damals total in Mode, dass man in der Schule überall dieses Lied geträllert hat, obwohl auch gar nicht so viele Niederländer irgendwie jetzt bei uns auf der Schule waren. Aber das ist eben auch das Coole an den Holländern. Es gab eben auch sehr viele, die so in der Grenzregion gewohnt haben und die haben dann auch irgendwann das Lied einfach mitgesungen. So,
ja,
ne?
Nützt ja nichts.
Ja, natürlich, aber das, nee, zeigt,
Das zeigt ja auch eine gewisse Lockerheit, was den Niederländern sowieso nachgesagt wird. Bevor wir jetzt zu sehr in unsere Hollandliebe abdriften, wir können ja irgendwann, wir haben es ja gesagt, nochmal über die EM 88 reden.
Ja.
Da gibt es dann eine geile Truppe, die auch keinen schlechten Fußball gespielt hat. Wie sieht es mit euren Lerneffekten aus?
Ronaldos Frisur.
Ja, finde ich auch. Ganz, das ist natürlich schon echt eine, also auch was vielleicht für unser Fußballquiz, was dann im Oktober die ein oder andere Kneipe unterhalten wird.
Wer von uns drei macht sich die Ronaldo-Frisur?
Mutig. Da müssten wir, glaube ich, jetzt eine. Also bei mir würde das lange dauern.
Auf der Tour machen wir das mit einem unserer Gäste.
Oh ja.
Das ist ja klar.
Oh ja.
Ja, ansonsten natürlich
ich
hab da so ein
irgendwie paar im Kopf, bei denen das auch richtig gut stehen würde.
Also was ich spannend finde, auch wenn es jetzt sportlich nicht so interessant ist, vor so einem großen Turnier, wie dann einfach auch so also moderiert werden muss, wer bekommt jetzt welches Stadion oder welche Spielstätte, dann muss man auch sagen, dass Japan natürlich, du hast sie glaube ich ein oder zweimal erwähnt, aber als Gastgeber völlig hinten rübergefallen sind.
Ja, weil aber auch Südkorea so beeindruckend.
Natürlich, klar. Nur
ich meine, jeder kann sich noch an dieses rote Meer erinnern.
Ja.
Diese wirklich durchchoreografierten, aber total durchweg positiven Fans, also von den Südkoreanern. Japan, ja, da tut mir leid, aber da kann ich auch sonst nicht sehr viel zu erzählen.
Und Ronaldinho war für mich auch eine Überraschung, dass der damals schon dabei war.
Ja. Das war jetzt ein Brett. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, aber es war halt auch, ne, bei der
WM. So eine ganze WM dauert halt 4 Wochen.
Bei der WM, ja, richtig, genau. Bei der WM saßen wir alle mittags vorm Fernseher und jetzt sitzen wir hier halt bei der Podcast-Aufzeichnung bis tief in die Nacht. Das ist dann auch mal okay.
Vielen Dank, Olli. Das war echt ein gutes Thema zum 20-jährigen Jubiläum übrigens.
Richtig, müssen wir noch 20-jähriges Jubiläum, deswegen machen wir das ja heute.
Ja, klar.
Der Stichtag sozusagen, 20-jähriges Jubiläum des Vize-Weltmeistertitels, das muss man ja immer wieder dazu sagen, ja. Deutschland, Vize-Weltmeister.
Bei dem keiner weiß, wo er eigentlich herkam.
Bei dem keiner weiß, warum, Aber ist ja eigentlich auch egal. Im Endeffekt steht jeder Titel und auch jeder Vizetitel für sich.
Ja.
Und der hier, für Michael Ballack war es natürlich besonders bitter, weil es der vierte Vizetitel in diesem Sommer, in diesem Jahr war.
Ja.
Aber er hat auf jeden Fall noch einiges danach ja gewonnen und hat auch eine Weltklasse-Karriere hingelegt. Und der Grundstein ist, wenn nicht bei der WM, dann zumindest kurz vorher bei den Playoffs gelegt worden. Wir packen natürlich alle Spielbilder, die wir haben, in die Shownotes auf nachholspiel.de. Da sind auf jeden Fall geile Buden von Michael Ballack und noch bessere Paraden von Oli Kahn dabei. Bleibt gesund, das war Folge 138.
Eins muss ich noch sagen, Greg Berhalter hat bei 1860 noch gespielt.
Ah, deswegen.
Nicht bei Hannover, ich weiß nicht, wie ich darauf
gekommen bin. Aber auch bei Cottbus,
ja, bei Cottbus, ja, aber auch bei 60.
Ja, sehr gut.
Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir sind ja im Juni, also im WM bzw. im großen Turniermonat, und wir werden auch nächste Woche über eine Weltmeisterschaft sprechen, aber in dem Fall über einen sehr tragischen Ausgang. Und dann lass uns auch sagen, wer Tickets kaufen möchte, soll das bitte tun.
Stimmt, kauft gerne weiter Tickets. Ein paar haben schon gemacht von euch. Ich habe es gesagt, ausverkauft ist es noch nicht. Es gibt noch ein paar Tickets zu holen für alle Locations, für alle fünf. Ihr könntet ja auch für mehrere Locations Tickets holen.
Ihr könnt einfach mitfahren.
Ja, einfach mitfahren, genau. Ja. Vielleicht haben wir noch einen Platz im Auto.
Genau.
Mal gucken. Wir wissen noch gar nicht, wie groß das Auto wird. Wir müssen noch ein bisschen planen. Egal. Das machen wir. Nächste Woche wissen wir vielleicht sogar etwas mehr. Viel Spaß. Wir hören uns nächsten Samstag.
Tschüss. So machen wir das. Bis dann.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.